Andi, wenn du so richtig sturmfrei hättest, ja, niemand wäre da, niemand würde kommen, keiner würde klingeln, es würde nichts passieren, du wärst ja ganz sicher, alle anderen sind mit irgendwas anderem beschäftigt, was würdest du tun?
Ich würde, also natürlich würde mein Prachtkörper in die Sonne legen erstmal.
Auch im Winter.
Mir Gurkenscheiben auf die Augen legen.
Ja, vorher kurz in den Teich springen wahrscheinlich.
Ja, eventuell ins Aquarium, genau.
Ja.
Das war's eigentlich. Also mehr würde ich eigentlich nicht machen. Du?
Ich glaube, ich würde auch genau das Gleiche machen, ja. Also du triggerst deinen inneren Caleb in dir, ja. Das ist so, ich glaube, das ist auch das, was man so normalerweise macht, ne. Also man springt in ein Aquarium, legt sich Gurkenscheiben auf die Augen und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen.
Ja, schon. Also früher habe ich immer die Fritteuse laufen lassen auf Dauerschleife und dann waren es keine Gurkenscheiben, sondern eher, keine Ahnung, irgendwie
gefrittierte Onion Rings.
Frittierte Onion Rings, die ich auf die Augen gelegt habe. Oder vielleicht mir eher auf den Zahn gelegt, muss ich sagen.
Ja.
Aber heute wäre das genau das, was ich machen würde.
Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich sturmfrei hätte über mehrere Tage, niemand würde klingeln und alles wäre egal, dann würde ich wahrscheinlich mich erstmal sehr gemütlich auf ein Sofa legen mit Decken und Snacks und würde wahrscheinlich
Starfleet Academy gucken
oder irgendeine andere Serie wegbingen oder 2-3 gute Filme oder sowas in der Richtung. Ich glaube, das ist realistischer.
Dann bin ich mal gespannt, ob du am Ende dieser Folge entscheidest, dass du diese Folge eventuell nochmal in einen Rewatch packen würdest, wenn du denn mehrere Tage sturmfrei hättest.
Lasst euch überraschen.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblings-Discovery-Panels. Wir sprechen über die 7. Folge Starfleet Academy und die hört auf den Namen Cousin, übersetzt auf Deutsch unter Cousin.
Oder Cousin, oder? Ich meine, sie sprechen es ja, Cousin aus.
Ja, ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Es ist ein klassisches Ei.
Ich meine, ich habe nochmal Darum genau zugehört und ich meine, er sagt Cousin.
Ja, dann soll für sein Darum halten, weil er muss es ja wissen.
Er muss es wissen. Das ist nämlich Kionianisch.
Das hast du sehr schön gesagt. Auf dem Panel heute.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag. Ganz einfach auszusprechenden Namen aus der Perspektive von Nicht-Kionianerinnen.
Dosein. So. Du sein, ja, so, da ist auch, steckt da irgendwas drin, auch mit Dom und Sonntag oder sowas, keine Ahnung, bin ich mir nicht ganz sicher. Sebastian, wie geht's denn dir?
Ach du, es geht aufwärts.
Also hervorragend.
Es geht auf jeden Fall
außer
aufwärts.
Außer wenn man sich Fuß gebrochen hat, dann ist das gar nicht so gut, ehrlich gesagt.
Hast du den Fuß gebrochen?
Nee, aber wenn man sich den Fuß gebrochen hat, dann ist, es geht aufwärts,
keine gute Nachricht. Ja, das stimmt, ja. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig fit, aber ich bin auf jeden Fall auf einem ganz anderen Level als noch vor einigen Tagen. Insofern ist doch alles soweit in Ordnung.
Andi, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz hervorragend, natürlich, unkaputtbar, wie immer. Ne? Ihr kennt das, man kennt das.
Ne? Ja, sicher, ja.
Und ich freue mich schon wieder mit dir 2,5 Stunden, aber wobei wir haben relativ spät angefangen. Ne? Es ist 10 Uhr, es ist 10 Uhr Ortszeit.
Ja. Es standen noch ein paar Dinge zwischen uns und dem Podcasten, sowohl menschlicher als auch technischer Natur.
Ja. Tatsächlich, aber jetzt, ich meine, trotzdem, ich bin topfit, ich freue mich mit dir etwas über Cousin zu sprechen und bin schon relativ gespannt, ehrlich gesagt. Also es gibt da so ein paar Schlüsselstellen, über die ich richtig Lust habe, mit dir zu reden. Aber
Schlüsselstellen sind übrigens schön in dem Zusammenhang, in dieser Folge, da gibt es eine eindeutige Schlüsselstelle, gibt es da.
Genau, ja. Und Schlüsselbeine, die eventuell gebrochen werden müssen oder auch nicht, wir werden es genau uns mal angucken. ich würde auch nochmal kurz mit dir in die News gucken, um nochmal ein bisschen die Stimmung zu trüben. Starfleet Academy hat auch in der zweiten Woche die Top 10 in den Nielsen Charts verfehlt.
Machst du das jetzt immer, dass du vorher so kurz irgendwie schlechte Laune verbreitest?
Ja, genau.
Ja, das finde ich.
Ja, aber in der dritten Woche könnte es ja vielleicht funktionieren.
Auf jeden Fall, absolut, klar. In der dritten Woche von was überhaupt? Ach so, wir sind jetzt in der dritten Woche tatsächlich, also wir sind in der zweiten Woche quasi datenmäßig seit Beginn dieser Serie.
Genau, wir können immer so ungefähr 4 Wochen zurückrechnen, dann kommen die Nielsen-Charts von vor 4 Wochen raus.
Ja.
Und dementsprechend war das die zweite Woche in der Starfleet Academy Leaf und da haben sie auch die Top 10 verfehlt. Aber das heißt ja noch nichts. So.
Ja, es kann ja auch ein Grower sein, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil ja auch gefühlt dieser Hype durch diese ganzen Diskussionen darüber eigentlich noch ein bisschen größer geworden ist. Deswegen kann es ja wirklich sein, dass vielleicht ja so in der dritten, vierten Woche dann irgendwann mal die Top Ten gekapert werden. Wir werden sehen.
Das heißt, wir sollten uns am Ende bei den Hatern bedanken dafür, dass sie es im Gespräch halten.
Das könnte sein. Any promotion is good promotion, hat man noch in den 90ern gesagt.
Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gut, bitte, ja.
Ich weiß es auch nicht genau. Aber das war ja auch nur so eine Nebenbemerkung. Was wir auf jeden Fall nochmal wollten, ist zurückgucken in Come, Let's Away oder Komfortzone. Oder nicht Komfortzone. Es war nicht deine Komfortzone, diese Folge.
Es war nicht ganz meine Komfortzone.
Das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja.
Und die Frage ist, war es denn die Komfortzone unserer HörerInnen?
Teils. Deftone ist da eher so auf meiner Seite. Schreibt auch exakt das. Mir ging es wie Sebastian. Bisher wollte ich jede Folge ein zweites Mal sehen. Bei dieser war der Drang eher weg. So düster und spannend, dass sie einmal sehen gereicht hat. Ich muss auch nicht mehr davon haben, also von diesem Stil, keine Frage, sie ist gut gemacht, toll gespielt, besonders Holly Hunter oder Helen Hunt, wer auch immer das ist, die von euch entdeckten Logiklöcher sind mir beim Gucken gar nicht so aufgefallen. Axel schreibt dagegen, meiner Meinung nach, die beste Starfleet Academy-Folge bisher, ich teile Andreas' Fazit zu 100%, mehr davon, herausragend geschrieben und gespielte Szenen zwischen Paul Giamatti und Holly Hunter. Unbedingt im Original ansehen, Ausrufezeichen. Also das so mal stellvertretend, das Stimmungsbild ist gespalten, aber es ging tatsächlich bei uns im Forum zumindest gar nicht so viel um den Inhalt, also um das, wie es gefallen hat, diese Folge. Es gab so ein paar Einzelbemerkungen und auch Fragen, die wir vielleicht noch kurz beantworten können, wenn wir sie denn beantworten können, und Kommentare zu Dingen, die wir gesagt haben. Ein so ein Kommentar kommt von Timo, nicht von Tomov, aber Timo schreibt über Tomov. Tomov kann bestimmt einfach nicht Nein sagen. Also das ist dieser Kerl, der da mit dem Team auf die Mia, wie heißt sie noch gleich?
Miyazaki.
Geht, genau. Und der seit 6 Monaten nicht mehr das Schiff verlassen hat. Tomov kann bestimmt einfach nicht Nein sagen, schreibt Timo. Seine Kolleginnen und Kollegen wissen das dann und fragen ihn ständig, ob er einspringen kann, und er übernimmt dann seit Monaten ständig diese Schichten. Darum hat er die Athena nicht verlassen und braucht dringend Landurlaub. Tobi hat da noch eine andere Anmerkung zu, warum Tomov 6 Monate auf dem Schiff war und nicht runterkommt. Er kann mit Sicherheit das Schiff verlassen und auch in eine Bar gehen und so weiter. Allerdings geht es ja hier um Landurlaub, ja. In meinem Job auf Kreuzfahrtschiffen ist es gang und gäbe, dass man für mehrere Monate an Bord ist, natürlich auch auf Landgang mhm. gehen kann, aber dann nach Ablauf dieser Monate in Urlaub geht, so wird es hier auch sein. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz sinnvolle Erklärung, dass es hier wirklich um Landurlaub geht, er aber trotzdem ab und zu mal in der Kneipe gewesen ist oder draußen und hat mal irgendwie, weiß ich nicht, Freunde getroffen oder sowas. Aber er war halt ansonsten quasi auf dem Schiff und hat gearbeitet so.
Ja, okay. Also das finde ich auf jeden Fall eine ganz gute Erklärung, und ich finde es auch gut, dass das aus dem Kreuzfahrt-Genre abgeleitet werden kann. Das ist ja, ich bin Star Trek.
Ungefähr dasselbe.
Das ist eine kleine Kreuzfahrt, ja.
Hook hat was geschrieben zu der Frage, ob denn jetzt die normale Crew nicht auch noch auf der Brücke gewesen ist oder wo die denn rumhängt oder ob die nicht doch da war oder nichts macht. Wer sagt denn, dass die normale Crew nichts macht, sagt Hook. Aus meiner Sicht zeigt die Folge, warum die Brücke der Academy Class so groß ist. Es gibt wohl jede Station doppelt und man lässt halt die Kadetten auf der Brücke machen, um zu sehen, wie sie reagieren und auf welche Lösungen sie kommen. Vermutlich machen die anderen Offiziere das Gleiche, aber im Drehbuch stand halt, die Kadetten kommen auf die Lösung. Das hattest du ja auch schon so ähnlich vermutet im Prinzip, ne, dass die anderen da sind, beziehungsweise hast das ja auch irgendwie gesehen, was ich irgendwie nicht so richtig wahrgenommen habe. ich finde, am Ende, trotzdem kann man am Ende die Frage stellen, jetzt auch nachdem die Folge das ja günstigerweise noch ein bisschen aufarbeitet, kann man die Frage stellen, ob das denn okay war, dass die Kadetten bei so einer Extremsituation da irgendwie mit an Bord waren oder ob man die nicht irgendwann hätte auf ihr Zimmer schicken können. Auf der anderen Seite werden sie ja genau für den Bums ausgebildet. Kann man natürlich auch sagen, ist natürlich eine gute Schule so, ne?
Ja, ja. Also ich meine, ich glaube nicht, dass die eigentliche Crew jetzt genau dasselbe gemacht hat wie die Kadetten. Das wäre ein bisschen seltsam. Aber es kann natürlich sein, dass die sich dann irgendwann ergänzt haben irgendwie. Also ich meine, wenn die eigentliche Crew genau dasselbe gemacht hat, dann würde ich auch die Kadetten irgendwie wegschicken, weil es ist ja wirklich keine Übungssache mehr. Aber wenn die Kadetten eben für so kompetent halten, dass sie irgendwas zur Lösung beitragen können, dann warum sollen sie wieder von der Brücke schmeißen? Das ergibt für mich, Das würde für mich wenig Sinn ergeben, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und vor allen Dingen, wenn sie dann wie in dem Fall tatsächlich auch noch die Lösung finden am Ende, dann ist das ja tatsächlich irgendwie vielleicht ein Win-Win. Aber es ist schon eine harte Situation für Leute, die halt gerade irgendwie einsteigen erst in dieses ganze Game, wie wir dann ja auch gleich noch in dieser Folge sehen werden. Hook spricht dann auch noch an, Vorsicht, ich habe gehört, die Rückversicherung ist beim Präsidenten, ne? Also Vance hat ja dann nochmal nach Hause telefoniert, beziehungsweise der ganze Vance war ja eigentlich ein Telefonat und ist vielleicht danach dann rübergegangen irgendwie ins Büro nebenan. Und Hook vermutet jetzt, vielleicht hatten wir einen Machtwechsel mit den vielen neuen Mitgliedswelten, ne? Also vielleicht auch irgendwer anders, der jetzt Präsident ist. Und ich glaube, es geht halt um das Wort Präsident und nicht Präsidentin, weil wir hatten ja bisher eine Präsidentin, von der du ja auch gehofft hast, dass wir sie nochmal wiedersehen, weil du ja großer Fan bist.
Ja, werden wir sehen. Also ich habe die deutsche Synchro jetzt nicht geguckt und ich weiß auch nicht, ob die deutsche Synchro überhaupt schon Bescheid weiß, ob es jetzt eine Präsidentin oder ein Präsident ist. Und dann einfach den Weg des geringsten Widerstands gegangen ist, ein Präsident gesagt hat. Im Englischen ist es halt nicht so richtig abzulesen in der entgenderten Sprache. Also keine Ahnung. Ne? Wir werden sehen, ob das im Endeffekt eine Präsidentin oder ein Präsident ist. Ja.
Wenn wir es dann irgendwann sehen werden, genau. Frank W. hat noch einen Logikfehler gefunden. Er meint, es heißt, bei die Besatzung des gestrandeten Raumschiffes wäre vor 120 Jahren gestorben. Wieso tragen die im Comic dann aber Uniform aus der TOS-Ära? Die müsste doch etwa 900 Jahre her sein. Auch wenn das ein Fehler des Comics wäre, hätte das doch sicher den Kadetten auffallen müssen. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig drauf geachtet. Hast du da drauf geschaut, wie die ausgesehen haben, da die Leute im Comic?
Nee, gar nicht, aber es können mehrere Erklärungen sein. Erstmal, dass das Comic an dieser Stelle einfach gesagt hat, naja, das sind halt alte Uniformen, ist ja völlig egal, wie die aussieht, und dann haben sie halt irgendwelche bekannten alte Uniformen genommen. Dann kann es auch sein, dass vor 100 Jahren nochmal die Mode von vor 800 Jahren irgendwo aufgelebt worden ist, ne? Also ich meine, mit Retro und sowas kann ja alles irgendwie, kann man sich irgendwie vorstellen.
Ja, ist ja alles, kommt ja alles in Wellen wieder, alle 800, 900 Jahre, kennt man ja, ne?
Ja, ich bin da total gespannt. Was glaubst du, wie wir uns in 800 Jahren anziehen werden?
Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Und wir werden es vermutlich, auch wenn du ja letzte Woche eine relativ große These aufgestellt hast, wie alt wir werden, ich vermute, 800 Jahre werden wir nicht unbedingt erleben, aber ich finde es tatsächlich bemerkenswert, dass wir jetzt, also in der kurzen Lebensspanne, die wir ja schon hier jungen Hüpfer auf diesem Planeten sind, ja durchaus wieder da angekommen sind, mehrfach wieder da angekommen sind, wo wir schon mal gewesen sind. Also ne, wenn ich an 90s denke und ne, weiß ich, Schlaghosen davor, ne, also das ist schon zum dritten Mal oder so.
Also ich trage wieder Baggy Pants, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ja, ja. Und wenn wir Pech haben, kommt dann irgendwann hier wieder die Röhre wieder und der Straight Cut oder noch schlimmeres Skinny oder so, ne? Und dann stehen wir wieder da.
Ja. Aber Skinny können wir doch.
Ich will aber Skinny nicht mehr. Also ich find's gerade echt ganz cool, dass ich wieder Hosen mit Schlag tragen kann oder mit Beinen quasi.
Ah, jetzt stellt sich auch ein bisschen an. Naja, was war noch?
Vielleicht noch ein Kommentar von der Bisserwässerin, die sich nicht an den recht expliziten Szenen gestört hat am Anfang. Sie hat tatsächlich sich nur ein bisschen gewundert, dass Caleb bei 5 Minuten 50 eine lange Hose anhat und bei 5 Minuten 54 wieder nicht. Absurder Schnittfehler, sagt sie. Haben sie erst eine züchtigere Variante gedreht? Wer weiß.
Ach, möglich.
Oder weiß keiner. Oder ist es vielleicht... einfach ein Continuity-Ding. Sie schreibt,
die haben Transportertechnologie, der wurde einfach umgezogen zwischendurch.
ja, klar. Er hat sich kurz aus- und angebeamt. Ansonsten hat für die Besserwisserin diese Düsternis die Folge schlagartig verbessert. Und sie schreibt noch ein Wow und gibt noch ein Danke an uns für den Podcast und ins Speziellen an dich, lieber Andreas. Als Andreas gesagt hat, schreibt sie, er ist zum ersten Mal seit 6 Monaten nicht mehr auf dem Schiff. Das war die Szene, als hier Tomov dann aus der Luftschleuse rausgekatapultiert wurde, nicht mehr so ganz so lebendig. War ich leider in der Öffentlichkeit und bin sehr unangenehm aufgefallen, als ich mein Brötchen quer durch die U-Bahn geprustet habe. Danke auch dafür.
Ja, gerne wieder.
Ja. Thomas schreibt noch, Barbie wird erschossen. Anführungszeichen ist formal nicht richtig, finde ich, wird ihm nicht gerecht. Er wird erschossen, als er sich bewusst in die Schussbahn wirft, um Caleb zu retten, den Typen, den er nicht mag, dem er aber irgendwie sich verpflichtet ist oder sich verpflichtet fühlt, hat mich berührt und der Verlust hat mir sehr leid getan. Ich hoffe, das wird noch Thema in der Serie. Also in der Folge ja tatsächlich nicht, aber ich finde, das ist ein ganz guter Hinweis, ne, dass Barbie sich da ja geopfert hat quasi, ne?
Ich finde schon, dass es hier in dieser Folge mal ein bisschen thematisiert wird, weil im Endeffekt ja Jaden und Darum kurz über Barbie reden und Darum nochmal betonen möchte, dass er ein Held ist. Ne? Also ein bisschen
wird ja schon kurz wird, ja. Ja, du hast recht, ja. Und Axel schreibt, Andreas Theorie zu Calebs Mutter finde ich übrigens sehr plausibel, kann mir gut vorstellen, dass am Ende der Staffel Caleb sich zwischen seiner Mutter und der Föderation entscheiden muss und das offen bleibt, Klammer auf, Klammer zu. Wer weiß, vielleicht ist Calebs Mutter ja sogar die Anführerin der Venari Rahl, also quasi der Emperor. Finde ich auch eine ganz interessante Theorie. Ja, wer weiß. Und vielleicht war es auch schon immer.
Das wäre zumindest eine sehr, sehr große Rolle irgendwie einnimmt. Also ich glaube schon, dass Nus Braka hier der Anführer ist. Aber trotzdem kann ja Calebs Mutter eine sehr, sehr große Rolle spielen, ja.
Aber kann sie auf jeden Fall. Du hast ja schon auch letzte Woche auf den Cast hingewiesen. Aber ich finde die Vorstellung tatsächlich nach wie vor irgendwie ganz, ganz interessant, zumindest da mal gedanklich mit zu spielen. Dass sie vielleicht auch noch mehr ist, ne? Dass vielleicht Nus Braka am Ende nur der Laufbursche ist für sie. Wer weiß.
Wirklich.
Deus Figendi hat noch 2 ganz wichtige Fragen, die hoffentlich im Feedback besprochen werden. Und ich weiß nicht, was er hat, was mit ihm los ist und ob es ihm gut geht. Auf jeden Fall ist die erste Frage, wie heißen nochmal gleich die 2 Figuren im Shorttrack Runaway, die im Runaway auftreten? Weiß das einer von euch? Ich habe keine Ahnung.
Das ist Silvia Tilly und Mihani Ikahali Kapo.
Ja, natürlich, aber warum fragt er das? Weiß ich nicht. Zweitens, also ich habe Tilly vergessen beim letzten Mal. Entweder weil ich Tilly vergessen habe beim letzten Mal oder weil du so schön den Namen aussprechen kannst.
Ja.
Frage 2 ist, weiß noch jemand, wie der Song gegen den Ravda für Peanut Hamper gesungen hat?
Ja, das weißt du doch.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, was Deus Figendi von uns möchte. Das ist mir ein völliges Rätsel. Zum Schluss noch eine Nachricht, die wir an Claudia und Björn übermitteln sollen. Wir sind jetzt auch Feedback übrigens für Track FM. Hook schreibt nämlich gerade, da ich gerade die Folge auf Planet Track FM höre und nicht weiß, wie man was ins Feedback schreibt, vielleicht könnt ihr das ja irgendwie weitergeben, da die Aktion von Tarima auf der Brücke als Hulk-Moment bezeichnet worden ist. Ich würde eher sagen, es ist ein Black Bolt-Moment, bekannt aus Marvels Inhumans und Doctor Strange in The Multiverse of Madness und gespielt von Anson Mount. Das ist, glaube ich, was du besser übermitteln kannst, weil ich weiß nicht mal, wovon sie reden, aber es ist auf jeden Fall offensichtlich aus Hooks Perspektive kein Hulk-Moment, den Tarima auf der Brücke hat.
Marvels Inhumans nicht gesehen, auch wenn da Anson Mount mitspielt. Ich weiß, dass der mitspielt, weil es dann irgendwann auch mal aufgenommen worden ist. Aber ich würde auch grundsätzlich sagen, einfach mal eine E-Mail an info@planettrack.de.
Wir geben es aber auch gerne weiter, das ist schon okay. In diesem einen Fall, jetzt kommt nicht alle mit Feedback für Claudia und Björn, dann fühlen wir uns vielleicht irgendwann völlig unwichtig hier. Aber hört alle diesen Podcast, er ist empfehlenswert. Sie sprechen nämlich über eine ganz tolle Serie, Starfleet Academy. Machen wir jetzt auch, Folge 7.
Kannst du mir etwas über das Team hinter der Folge erzählen, lieber Sebastian?
Teils, weil ein Team, ein Teil des Teams, nein, eigentlich sind es alles alte Bekannte. Kann man im Zweifel schon so sagen. Wenn wir uns zum Beispiel das Writer-Team anschauen, dann ist es zum einen Eric Anthony Glover, ist Drehbuchautor und hat auch was mit Graphic Novels zu tun. Und hat schon ein bisschen was gearbeitet. Er wird aber auch gerne als aufstrebend bezeichnet. Also ist noch irgendwie offensichtlich am Anfang seiner Karriere. Er hat die Graphic Novel Blackstar veröffentlicht, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon mal drüber gesprochen. Und hat ansonsten so ein paar Credits, unter anderem für eine US-Fernsehserie mit dem Namen Tom Swift. Und ist jetzt eben hier mit am Start und hat auch schon das ein oder andere gemacht in dieser Staffel. Wenn ich hier mal zurückscrolle, zum Beispiel Vitus Reflux hat er auch mitgeschrieben. Und der zweite Mensch, der schreibt, ist Alex Taub, über den habe ich alles vergessen. Hast du da noch Erinnerungen dran? Weil der hat nämlich tatsächlich auch schon mal mitgemacht bei...
Also meiner Meinung nach hat Alex Taub Vitus Reflux geschrieben.
Du hast völlig recht, Alex Taub hat Vitus Reflux geschrieben und Eric Anthony Glover hat Vox in Excelso geschrieben. Mitgeschrieben.
Ja, guck mal.
Mit Gaia Viola zusammen.
Ja. Genau. Und die Regisseurin, Anya Magenian.
Genau, ist auch eine eher bekannte, hat auch schon in Strange New Worlds und Discovery mitgemacht, ist vor allen Dingen auch als Editor ziemlich erfahren. Mhm. Also hat sehr, sehr viele TV-Episoden, auch Dokumentationen und Filme quasi geeditet, geschnitten. Und ist dann so in die Regie mit reingerutscht, hat auch produziert zwischendurch. Genau, war bei vielen Serien dabei, die man vielleicht auch gesehen hat. Arrow, Supergirl, Hawaii, 5-0, wo ja doch das ein oder andere auch herkommt an Leuten, die hier mitmachen oder in Star Trek mitmachen. Und eben auch Discovery und Strange New Worlds. Und jetzt halt auch hier.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein, oder?
Absolut, ich wäre dabei.
Super. Also das Frühlingssemester beginnt natürlich in Semesterferien. Ne? Das macht es ja bei uns immer auch. Ne? Das fand ich früher immer total witzig so. Im Endeffekt fing das Semester oft in der Woche vor Ostern an und dann lief erstmal gar nichts zwei Wochen lang.
So. Ja, genau. Es war ja eh immer so, dass das Semester dann irgendwie zum Ersten anfing. Ne? Also weiß ich nicht, erster Frühlingssemester, dann halt irgendwie erster, vierter oder sowas. Und bis es dann zu Vorlesungen kam, sind immer zwei Wochen vergangen oder drei Wochen vergangen, so, ne? Aber das ist im Oktober genauso, ne? Also es fängt dann irgendwie am 1. Oktober fing es an oder fing es im 1. September an? Nee, 1. Oktober fing es an und dann dauerte das halt irgendwie zwei, drei Wochen, weil am Anfang waren dann auch immer noch so erst die Veranstaltung, Einführungsbums und so ein Krams, ne? Und irgendwie ist nichts passiert.
Ja, wenn überhaupt. Also selbst dieser Anführungspunkt fing dann teilweise irgendwie erst immer zwei Wochen später an. Also die ersten Veranstaltungen waren dann bei uns immer nach der Osterwoche. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, ehrlich gesagt. Aber ich mag diese zeitlichen Einblendungen, die sie da haben mit diesen Semestern. Das finde ich irgendwie, das sieht ganz schön aus. So.
Ja, es hat mich auch so ein bisschen so an meine Uni-Zeit. Ich habe sehr gerne Semesterstarts gehabt, weil ich immer sehr, sehr schön alles zusammengeplant habe, was ich dann immer alles eingerissen habe während des Semesters, was ich dann alles nicht geschafft habe. Aber ich mochte diese Planungs- und Anfangsphase. Das fand ich immer sehr, sehr schön. Ja. Gerade natürlich im Frühling, ne, wenn dann alles irgendwie schön und sonnig und cool wird und so.
Ja, aber Ostern wird natürlich nicht mehr gefeiert, also vielleicht auf der Erde, wenn da noch irgendwo ein bisschen Christentum übrig geblieben ist. Aber wenn Ostern nicht mehr gefeiert wird, brauchen wir natürlich säkulare Feiertage. Und hier ist das der All Worlds Day. Was stellst du dir unter dem All Worlds Day vor?
Ja, das scheint ja irgendwie wir erfahren ja später, dass das Essen wohl offensichtlich eine Rolle spielt. Also ich habe dann gedacht, irgendwie ich habe es mir so ein bisschen so vorgestellt, wie ich mir Thanksgiving vorstelle. Also ich habe auch Thanksgiving noch nie gefeiert, aber das hat ja viel mit Essen zu tun. Aber natürlich auch, weil man sich für das Essen bedankt quasi, für die Gaben, die man bekommen hat. Ne? Das ist ja, hat ja was mit Lebensmitteln zu tun, so. Und dem, was man hat und was man zur Verfügung gestellt bekommen hat.
Ja, Erntedank. Hat das eine christliche...
Ja, genau. Hat das eine christliche Komponente am Ende? So irgendwie, was man auch zur Verfügung gestellt bekommen hat von einer höheren Macht, die dafür gesorgt hat, dass es alles auf den Feldern alles schön gedeiht hat, gewachsen
Maybe.
Ist.
Maybe. Ich glaube, so. da kommen unterschiedliche Sachen zusammen. Also ich glaube, das ist in der amerikanischen Deutung einerseits Erntedank, aber andererseits glaube ich dann irgendwie was Gründerväter und keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Müsste uns jemand mal einen Amerikanist erzählen oder sowas, eine Amerikanistin.
Ja, wenn es einen gibt oder eine, dann wisst ihr, was ihr jetzt zu tun habt. All Worlds Day, das stelle ich mir dann halt so ein bisschen so vor, als wird sich die Föderation so ein bisschen selber feiern. Ne? Also die Mitgliedswelten der Föderation, beziehungsweise auch alle, die es vielleicht noch werden wollen, das ist ja ein inklusiver Verein. So stelle ich es mir irgendwie vor. Ein Tag, an dem man die Gemeinschaft feiert.
Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie sowas entsteht. Also dass man da irgendwie... Weiß nicht, alle fahren dann nach Hause und haben so ein Thanksgiving-Ding oder sowas. Und dann, keine Ahnung, das ist irgendwie ganz seltsam.
Ja, eigentlich müsste man den All Worlds Day ja irgendwie gemeinsam dann feiern, ne? Also wenn es darum geht, dass alle Welten zusammen irgendwas feiern. Und also interessant wäre ja auch, ob das wirklich auch andere Welten dann auch feiern. Also ob das ein Feiertag ist, den man dann, weiß ich nicht, zum Beispiel föderationsweit wirklich feiert, ne?
Ja, zumindest ja auf Kendra 2. Also da wird ja einer dieser Kadetten irgendwann hingebeamt. Dazu habe ich auch gleich noch was.
Ja.
Auf dem Campus ist es jetzt offenbar so, auf jeden Fall, dass alle KadettInnen den Campus verlassen müssen. Und es werden ja eigentlich nur zwei Optionen genannt. Also entweder du wirst aus dem Sator-Atrium weggebeamt oder du verlässt die Academy per Shuttle. Also zumindest gilt das für diesen Feiertag, genau. Dass irgendwie auf jeden Fall alle gehen müssen. Ne? Vielleicht nicht für die gesamten Semesterferien, aber für diesen Feiertag, da müssen wirklich alle raus.
Finde ich auch tatsächlich bemerkenswert. Vor allen Dingen, wenn du ja darüber nachdenkst, also ich weiß jetzt nicht, wie das in zum Beispiel in amerikanischen Unis ist oder auch in Großbritannien, wo es ja vielleicht ein bisschen üblicher ist als bei uns, dass man auf dem Campus wohnt, so, ne? Also dieses Harry Potter Ding irgendwie, also ob es da auch sowas gibt, dass du irgendwann sagst, hey, die Uni macht zu und damit übrigens auch euer Zuhause. Kommt in 5 Tagen wieder. Ich find's schon einigermaßen krass, weil, naja, es ist halt dein Zuhause, ne? Und wenn du jetzt halt so ein Typ bist wie Caleb, der keine Familie hat, keinen Anschluss hat, und der vielleicht auch nicht noch eine Nala Aka hat im Hintergrund, die sich dann noch ein bisschen sorgt und sagt, hier gibt's noch irgendwelche lustigen Gastfamilien, da kannst du irgendwie hinfliegen, dann ist das ja schon strange, weil, also das beschneidet dich als junger, erwachsener Mensch ja schon in deinem Sein. Also, wenn dir dein Zuhause weggenommen wird, quasi, finde ich tatsächlich einigermaßen bemerkenswert, aber vielleicht ist das auch ganz üblich, auch an Unis, an Campus-Unis, die es hier so gibt, dieser Zeit, in dieser Welt.
Also sie scheint ja auf jeden Fall für alle KadettInnen da irgendwelche Gastfamilien gesucht zu haben, ne? So.
Ja, stimmt. Ja, aber trotzdem finde ich es tatsächlich irgendwie strange. Also es beschneidet ja schon deine eigene Gestaltungsfreiheit, weil was ist denn, wenn ich halt 5 Tage lang lieber auf meinem Sofa liegen will und Netflix gucken will?
Ja. Caleb nimmt eine extrem unbeholfene Nachricht an Tarima auf. Der stellt sich da mit vollem Namen vor.
Ja, das ist, mein Name ist Caleb. Caleb Mehr, ja.
Ist voll genau. Ist auf jeden Fall schwierig bei jemandem, der vor einem Monat noch mit ihr im Bett war, ehrlich gesagt. Naja, okay.
Ja.
Er erzählt uns dabei noch ein wenig, was in der letzten Zeit nach der Miyazaki so passiert ist. Nämlich eine Beerdigung, also der Gedenkgottesdienst wahrscheinlich für Lieutenant Commander Tomoff und auch Bavi. Ne?
Ja.
Dann Reden von Nala und Kelrek. Dann Tarima erholt sich auf Beta-Set von ihrem empathischen Overload gegen die Furies. Und Normalität am Ende des Semesters, sofern das dann irgendwie klappt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Ereignis, auch wenn es Starfleet Academy ist, auch wenn die vielleicht irgendwie mit Gefahren rechnen mussten, dass das schon so ein Semester, gerade wenn es am Ende steht, schon, also ich glaube, dass die Normalität schon sehr, sehr seltsam war.
Ja.
Oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das thematisieren sie ja auch ein Stück weit. Ne? Also jetzt in dem Gespräch oder in diesem Monolog kommt das ja raus und auch bei so ein paar Gesprächen, ne, die jetzt irgendwie weitergehen. Wir sehen halt, das Ganze hat noch Spuren hinterlassen. Das hat Spuren in den Gesprächen. Das hat Spuren hinterlassen bei Sam, die noch immer glitscht. Das hat Spuren hinterlassen, so oder so. Ne? Und das finde ich sehr angenehm, weil wir darüber gesprochen haben, wie die da jetzt weitermachen und ob das jetzt eine Happy-Happy-Folge ist und wir ja tun alle so Strange New Worlds-mäßig, als wäre nichts passiert. Ich finde das hier eine sehr angenehme Mischung und vor allen Dingen finde ich es sehr cool, dass sie es halt wirklich so stimmungsmäßig nochmal, auch finde ich relativ authentisch, jetzt hier so in verschiedenen Phasen aufgreifen, eben beginnend mit Caleb jetzt hier.
Ja. Ja, Nala will ihn zu der Gastfamilie schicken, um den All World State zu feiern. Da haben wir eben schon darüber gesprochen.
Ja.
Darauf hat er aber so ziemlich gar keinen Bock.
Nee.
So, sagt er jetzt schon. Am Ende löscht er die Nachricht, Classic, wie Cisco. Ne? Das ist nochmal eine kleine Classic-Cisco-Referenz. Ne? Ja. Am Ende wird die Nachricht gelöscht. Ist aber, finde ich, auch so ein bisschen ein Classic-Ding für so eine Teenager, die sollen 17 sein hier. Ne?
Ja.
So eine Teenager-Romanze. Du willst ja auch nicht zu needy wirken. Ne? So.
Nee, ja. Wobei ich da tatsächlich schon ein bisschen überrascht war, als ich dann realisiert habe, dass einfach ein Monat vorbei ist und er sich noch nicht gemeldet hat bei Tarima, also noch so gar nicht. Ne? Dann schon gedacht, so okay, das ist schon krass. Auf der anderen Seite verstehe ich es schon auch. Und ja, ich habe auch schon viele Nachrichten oder was auch immer es damals war, gelöscht. Briefe, Faxe.
Briefe verbrannt, ja.
Ja,
genau.
Ja.
So. Was wäre deine Empfehlung, wie man sich hier verhalten sollte als Teenager?
Es ist ja schwer. Ich finde, er nimmt ja hinterher ganz gut auseinander noch, warum er ein Problem damit hatte. Ne? Und ja, Genesis stellt am Ende die richtigen Fragen so, ne? Also, ne, man müsste sich quasi an Calebs Stelle damit auseinandersetzen, was ist eigentlich jetzt gerade los mit mir? Also, wie wichtig ist mir Tarima gerade in diesem Moment? Ist sie mir wichtig genug, als dass ich über meinen Schatten springen kann? Dann würde ich vielleicht möglicherweise auch früher mal eine Nachricht schicken. Also ich meine, im besten Fall, also als Teenager hast du ja gerade gefragt, ne, aber im besten Fall als reflektierter, erwachsener, beziehungserfahrener Mensch würdest du halt relativ schnell sagen, ey, was war denn das für ein Fuck-up? Keine Ahnung, wie es mit uns weitergeht, aber es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ich hoffe, dir geht's irgendwie gut und wenn ich irgendwas tun kann, dann sag mir Bescheid und lass uns quatschen gerne, wenn es dir besser geht oder anytime oder so. Ne? Also das wäre vielleicht die beste Variante gewesen, aber als Teenager, ja, I don't know. Schlau ist es auf jeden Fall nicht. So.
Nee, also ich finde schon irgendwie, ja, du willst ja eigentlich kommunizieren, aber dann löscht du die Nachricht, das ist halt irgendwie ein bisschen Problem. So.
Ja, ja.
So, der Digital Dean of Students kündigt schon mal das Folgenende an, nämlich ein Meteor-Shower in 4 Tagen.
Ja.
So ein Meteor-Shower ist ein ziemlich gut berechenbares Naturereignis also eigentlich, ne? Also ich weiß nicht, ob du genauer weißt, was das überhaupt ist, so ein Meteor-Shower.
Das sind Teile von irgendwelchen Himmelskörpern, die hier rumfliegen, wie irgendwelche Meteoriten, die uns, die an uns vorbeifliegen, oder?
Ja, also so halb. Also natürlich, im Weltall fliegen nicht nur Planeten rum, sondern auch jede Menge Staub, so kleine Gesteinsbrocken, Überreste von Kometen. Kometen sind im Grunde schmutzige Eisbrocken, die so auf langen elliptischen Bahnen um die Sonne kreisen.
Ja.
Und wenn sie der Sonne näher kommen, dann verdampft Material von ihrer Oberfläche und sie hinterlassen entlang ihrer Umlaufbahn so eine Art Staubspur. Und die Spur bleibt dann im All einfach liegen. So. Weil die hat keine Beschleunigung mehr, die bleibt da einfach wie so eine kleine Krümellinie quasi.
Ja.
Und wenn die Erde da durch die Bahn zieht, durch diese Staubspur, dann fliegen unzählige mini kleine Teilchen in unsere Atmosphäre. Die meisten sind nicht größer als ein Sandkorn. Und weil die aber mit enormer Geschwindigkeit dann fliegen, nämlich quasi die Erdrotationsgeschwindigkeit, die dann irgendwie, keine Ahnung, 70 Kilometer pro Sekunde sind oder sowas, mit der Geschwindigkeit treffen die dann auf die Luft und dann erhitzt sich die Luft um sie herum stark und beginnt zu leuchten. Und das sehen wir dann im Sommer zum Beispiel als Sternschnuppen.
Ja.
Fachlich wäre das in dem Moment ein Meteor. So, mhm. Wenn das Ding den Boden erreichen würde, würde es dann Meteoroid heißen. Das ist das, was ein Krater macht, aber das erreicht in der Regel nicht den Boden, weil sie vorher verglühen.
Ja.
Deswegen sind das im Prinzip nur Meteorschauer und nicht mehr Meteoritenschauer. Das ist auch die Übersetzung. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutsch übersetzt worden ist, aber
das weiß ich auch
im Englisch wird dann eben gesagt Meteorschauer. Hm. Ja,
was ich irgendwie ganz cute finde, ist, dass das ja offensichtlich noch so eine gewisse Anziehungskraft hat. Ne? Also ich meine, wir reden ja hier auch von Leuten, die das Weltall vielleicht schon gesehen haben mit all seinen krassen Phänomenen oder zumindest ein Teil dieser Phänomene. Also fliegt man durch den Nebel, einen dieser ganzen Nebel, die es da irgendwie gibt. Und ich glaube, da ist mehr los als bei so einem Meteoritenschauer. Fand ich irgendwie ganz cute, dass sie das noch irgendwie hier so hypen.
Naja, es ist ja auch ein schönes Bild einfach, ne? Kann man sich mal genauer angucken.
Ja,
kommt aber tatsächlich jedes Jahr wieder. Ne?
Ja, so im August, ne? Hier, wie heißen sie? Perseiden.
Perseiden,
genau.
Maximum meistens
12. Ja, was?
12. 13. August, genau. Ja. Heißt übrigens so, weil die Meteore scheinbar, zumindest sieht man das so ungefähr, aus dem Sternbild Perseus kommen. Ah. Das wäre der sogenannte Radiant, ne? Also du guckst quasi in Richtung dieses Sternbilds und da hängen die dann. In Wirklichkeit sind die Teilchen natürlich nicht aus diesem Sternbild, sondern sind quasi in der Sichtachse zu diesem Sternbild.
Okay. Mhm.
Aber danach werden die dann immer genannt. Eigentlich sind das Überreste des Kometen 109P Swift Tuttle.
Natürlich.
Falls sich das mal gefragt hat, hast, ne, das ist so jetzt.
Okay, alles klar.
Es gibt auch noch die Geminiden, also aus dem Sternbild Zwilling.
Ja.
Die kommen im Dezember. Und für uns vielleicht noch relevant, weil die nach einer Band benannt sind, die wir ganz gut kennen, die Leoniden.
Schön, ja.
Die kommen im November. Die sind natürlich aus dem Sternbild Löwe, richtig, genau.
Ja, die kommen, also kommen auf Tour quasi, ja, das ist schön.
Genau, die kommen im November auf Tour,
ja.
Ja, die Perseiden, die kennst du natürlich, die gelten ja als besonders eindrucksvoll, vor allen Dingen, wenn man im südlichen Europa ist, da kann man sich die Perseidenschauer immer so sehr, sehr schön angucken, finde ich, ja.
Ja, bei uns gibt's dann halt immer, also mal abgesehen davon, dass es ja nachts ist, aber gibt's ja immer das Wolkenproblem hier und da, ne?
Genau, und deswegen am besten irgendwie in Südeuropa unterwegs sein, so.
Ja.
Ich finde es ja eigentlich ganz schön, so ein Meteoritenschauer, ne, oder so ein Meteorschauer ist ja kein Angriff, sondern eine Begegnung mit Überresten der Vergangenheit.
Oh.
Ja. Die Erde durchquert alte Spuren, bringt sie kurz zum Leuchten. Und irgendwie geht es in der Episode ja auch genau darum. Ne? Figuren treffen auf etwas, das schon lange da ist.
Ja.
Herkunft, Erwartungen, alte Entscheidungen, müssen irgendwie entscheiden, ob sie daran verbrennen. Oder es einfach als Teil ihres Weges durchqueren.
Schön, schön. Und vor allen Dingen, wenn du dann hinterher noch dieses Schlussbild dann siehst.
Ja, genau.
Ja, dann ist es ja ein schöner Kreis. Danke dafür.
So, Reno steht auf der Empore des Sator-Atriums und führt Buch über die KadettInnen, die sich verabschieden. Ich frage mich übrigens, warum? Warum übernimmt das nicht der Computer?
So, also, völliger Bullshit. So, also, ne, das, ich meine, wenn der Doktor die Lebensinformation von jedem einzelnen Kadetten überprüft, dann werden die es ja wohin bekommen, zu checken, wann wer wo auscheckt und ob alle weg sind.
Vielleicht war es ja dafür da, dass sie noch immer jeden Tschüss sagen kann.
Ja, so. Auf jeden Fall. Das ist ja Reno auf jeden Fall ein Bedürfnis hier offensichtlich.
Warum müssen KadettInnen, die sich wegbieben, eigentlich Koffer packen? Kann man das nicht irgendwie mit so einem Transporter-Puffer-Dingsy irgendwie so machen?
Warum müssen sich Kadetten, die sich wegbeamen, da wegbeamen, wo Reno sie wegbeamt? Kann man nicht überall weggebeamt werden?
Ja, unklar. Hm? So.
Naja. Aber sie werden nun mal da weggebeamt, wo sie sind, und zwar mit Koffer.
Eine Kadettin verabschiedet sich Richtung Kenner 2, habe ich eben schon gesagt.
Ja.
Kenner 2 kennen wir aus TNG. Das war die Heimatwelt von Dalen Quaise. Kennst du den noch?
Ah, da irgendwas klingelt aber auch nicht so richtig.
Das war in Episode Remember Me. Das war Beverly Crushers Mentor. Der hat sich in Ruhestand versetzt und die Enterprise hat ihn dann von A nach B gebracht, wie sie es so oft gemacht haben.
Ja, ja, genau.
Manchmal war die Enterprise die ja einfach nur ein Taxi.
Ja, viel war die Taxi, ja.
Ja, ja. Und eine Kadettin will nach Duluth und Reno sagt, sag mal, kann ich dich irgendwie davon abbringen?
Why?
Ich frag, warum?
Ja.
Ich habe keine Ahnung, ich habe Duluth mal gegoogelt, sieht eigentlich ganz nett aus. Das ist am Lake Superior, mitten in den großen Wäldern zwischen Wisconsin und Minnesota.
Ja.
Also eigentlich gefällt mir ganz gut. Ich weiß nicht, was Reno für ein Problem da hat.
Ja.
Ich habe sogar mal geguckt, Tick Notaro tritt auch in Duluth regelmäßig auf. Also auch das, also das ist kein Out-Universe-Joke. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ja, strange. Also ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt irgendwie übelste Provinz, aber ich meine, das klingt ja nicht mal nach dem klingt's irgendwie.
Ja, es ist ein bisschen außerhalb, aber es liegt halt direkt am Lake Superior. Also es ist schon irgendwie eine nette Hafenstadt quasi. Also Hafenstadt, gut, es ist ein riesiger See, aber im Endeffekt, ja.
Strange.
Ja. Keine Ahnung. Genesis und Sam stehen an. Übrigens großartige Frisur von Sam.
Ja, voll. Oh mein Gott, wie lange, ich meine, haben wir es hier mit einem Hologramm zu tun, aber wie lange hat die Schauspielerin da gesessen und das so? Egal. Es ist wahrscheinlich immer noch schwieriger, so eine Maske aufs Gesicht zu tapezieren, als so eine Frisur zu machen. Aber sah ziemlich geil aus, finde ich auch.
Also Caris Brooks hat aber auch immer Bock auf gute Frisuren. Du musst mal ein bisschen bei Instagram folgen. Also Caris Brooks macht sich selber auch sehr, sehr gerne gute Frisuren.
Okay.
Genesis hat nicht wirklich Bock auf den Feiertag, weil ihr Vater da wohl sehr traditionell unterwegs ist. Und Sam wird aber hingegen in dieser Zeit endlich repariert. Dafür geht sie in eine Art Holo-Klinik, oder sie nennt es Holo-Spa,
ja.
Nach Denver.
So. Schön, ins schöne Denver.
Ja,
Und alle sagen ihr, du warst offensichtlich noch nie in einem Spa. Ich weiß gar nicht, St. Genesis sag's, glaube ich, ne?
Genau. Ja. Aber Reno nennt's dann auch Spa. Also so, ja, so weit her kann dieser Vergleich nicht sein. Warum hat man Sam denn jetzt einen Monat lang nicht repariert? Was macht eigentlich der Doktor beruflich?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es zu kompliziert, ist es zu komplex, ne? Also man kann natürlich auch fragen, warum ist sie nicht nach Hause gegangen? Weil ich meine, die werden sich ja wahrscheinlich damit auskennen. Oder, aber es ist jetzt, sie haben sie halt irgendwie so weit repariert, dass eigentlich alles okay ist, aber es gibt halt noch so ein paar Abzüge in der B-Note. Hier wird nur ein bisschen geglitscht hier und da und ja, das wird jetzt halt gerichtet.
Muss mal defragmentiert werden.
Ja, 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 genau, da sind wir wieder.
Vor dem Wegbeben ruft Nala Aki Genesis nochmal zu sich. Sie eröffnet ihr, dass man ihre Leistungen auch während dieser Miyazaki-Nummer genau beobachtet hat. Und sie wird Genesis für den Pre-Command-Track vorschlagen. Ja. Also quasi den Captains-Lehrgang. Auch wenn Nala Aki sagt, warum nennt ihr nicht dieses Ding einfach so, wie ich das sage.
Ja. Aber es ist offensichtlich der Captains-Lehrgang. Also das ist halt quasi der Pfad in Richtung Führung. Und irgendwie auch so ein bisschen erwartungskonform. Vielleicht auch für Genesis selber. Und die Fußstapfen, in die sie nochmal treten soll, will.
Genau. Vor 800 Jahren hieß das Ding noch Command Training Program. Das war so das Ding, wo Tilly auch da rein wollte.
Und Troy, ne?
Troy, ja.
Hat sie das nicht auch mal gemacht? Command
Training Program? Ja, die hat auch sowas gemacht, wo sie dann irgendwie auch mal allein auf der Brücke sitzen musste und sowas, ja.
Ja, und auch hat die nicht auch ihr Kobayashi Maru gemacht?
Kann sein. Weiß ich nicht.
Ja, ich weiß auch
nicht. Ich weiß, dass genau Tilly das machen musste. Das wird in Discovery in der Staffel 1 gesagt.
Unklar.
Egal. Ich hab doch keine Aufzeichnung über alle Folgen TNG. Ich habe Aufzeichnungen über alle Folgen Discovery. Da kann ich mal gucken, so, Moment, wir warten da. Ah ja, Tilly, die wollte ins Command Trainings Program. Ja,
meine Aufzeichnungen über alle Folgen TNG ist mein Kopf, aber da ist der unzuverlässigste Erzähler, den man so finden kann.
Ärgerlich.
Ja.
Ja, weiß ich übrigens nicht, ob das der unzuverlässigste Erzähler ist. Es gibt einige unzuverlässige Erzähler in Star Trek.
Das auch stimmt.
In dieser Folge wieder.
So. Ja.
Looking at you, Genesis. So, dafür will Nala jetzt auf jeden Fall Genesis Bewerbung und Referenz schreiben und das Nominierungskomitee schicken. Und das ist der Moment, als Genesis gar nicht mehr so euphorisch wirkt wie kurz vorher.
Ja, stimmt,
so.
Ja.
Was? Was willst du schicken?
Ja, eine Bewerbung auch. Aha.
Ja.
Cool.
Ja, ja.
Schnitt, sie sollen Shuttle nach Mumbai nehmen, denn da ist irgendwie nochmal ein Raumhafen und dann geht's dann zu Daddy.
Yes.
Daddy Dashar. Ja.
Mit Grüßen natürlich von ne, das, ich finde die Szene hat so ein bisschen so ein Geschmäckle auch irgendwie, ne? Also Nala grüßt dann nochmal explizit den Papa, ne? Das ist dann schon so hey, du, ne? Du Tochter von Admiral wirst jetzt hier ins Command Training Programm aufgenommen und nochmal viele Grüße an den Papa, ne? Läuft alles wie geplant. Also ich fand das hatte schon so ein bisschen so ein, also ne, auch wenn Nala sagt, hey, das hast du dir verdient, du hast, ne, und wir wissen ja, in der letzten Folge hat sie sich ja wirklich durchaus hier, ne, bemerkbar gemacht durch ihre.
In jeder einzelnen Folge. In jeder einzelnen Folge wird ganz klar gesagt, dass Genesis alles perfekt macht.
So.
Früh aufstehen, hier super Kelika spielen, unter Stress, kein Problem, ja.
Genau, aber trotzdem hat's halt hier dieses Gefühl von, naja, du bist halt die Tochter vom Admiral, ne? So. Zwinker, ja, Zwinker.
Für sie hat das sicherlich dieses Gefühl.
Ja.
Das werden wir auch noch adressieren in dieser Folge.
Absolut.
Darren verabschiedet sich von seinen Bros mit Grüß deine Schwester von mir.
Ja.
Jeden Einzelnen sagt diesen ja Spruch. Sehr sympathisch insgesamt.
Absolut.
Ja. Jaden soll mit Kyle den All World's Day auf Ibiza verbringen. Im Hawaii-Shirt.
Ja, ein Klingone auf Ibiza. Ja,
ein Satz, den noch nie jemand gesagt hat.
Ja, bitte.
Er hat gar keinen Bock, aber will Kyle supporten, der offenbar mit dem Verlust von Bavi zu kämpfen hat.
Ja,
ja, klar. War ja auch, die waren ja auch relativ eng zusammen immer.
Ja, also klar. Und ich meine, selbst wenn nicht, also wenn das irgendwie jemand aus seiner Klasse ist, quasi mehr oder weniger, das muss ja schon auch erstmal, glaube ich, was heißt glaube ich, das muss erstmal verdauen, Punkt.
Ja. Kyle kommt dann auch dazu, merkt auch sofort, dass Darren ihn nicht mag und Jaden lockert das irgendwie noch mit einem kleinen Spruch auf. Vielleicht können wir da auch, wir können schon fast ein Fazit ziehen, würdest du sagen. Darren, eifersüchtig?
Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen. Also ich weiß nicht genau, ob es wegen Jaden ist. Also da ist ja irgendwie auch so ein bisschen was zwischen ihnen, was man so in dieser Folge hier andeuten möchte. Aber vielleicht auch einfach auf das, was sie haben.
Mhm. Ja, weil er irgendwie dazu noch nicht in der Lage ist oder so.
Ja, ja. Auch so, ne, das hat ja auch irgendwie alles so ein bisschen mit Freiheit, Spaß, Ibiza, Techno, Drogen, was halt geil, ne, also ich war da nicht auf Ibiza und habe bin voller Vorurteile, wie ihr merkt. Ja. Aber ne, das hat natürlich alles irgendwie mit ein bisschen mehr Spaß zu tun, als er vielleicht gerade hat. Vielleicht ist, vielleicht ist Darren gar nicht so sehr eifersüchtig auf Jaden, sondern auf das, was die haben.
Ich finde, das zeigen sie subtil immer weiter, je weiter diese Staffel läuft, dass Darren sich irgendwie durch sein Arschlochverhalten relativ isoliert hat.
Ja, voll, ja.
Also die sind alle irgendwie noch an seiner Seite, gerade Jaden ist immer noch an seiner Seite, weil er halt auch ein sehr, sehr treuer Klingone ist, so,
ja.
Also treue Person. Aber Darren ist halt wirklich anstrengend mit seiner Arschlochigkeit.
So. Ja, wobei ich, ne, also ich finde auf der anderen Seite, ich finde ihn gar nicht, also ich hätte tatsächlich gedacht, dass er noch deutlich arschlochiger oder nerviger gezeichnet wird. Mich nervt die Figur gar nicht so sehr. Also klar, er hat immer mal wieder so Attitudes und ne, man zeigt uns, dass er so sein soll. Auf der anderen Seite haben wir ihn natürlich jetzt auch schon ein paar Mal so gesehen, als eigentlich echt netten Typen so und deswegen.
Wir wissen, dass er eine Rolle spielt, aber er kommt irgendwie aus dieser Rolle offensichtlich nicht raus.
Ja.
Ich finde es ja ganz gut, dass er uns nicht nervt, weil also das.
Ja, wäre schade, ja.
Genau, also das können sie sich sparen. Aber man merkt schon, dass er die anderen nerven kann mit seinem, also.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also hier, also kurz vorher und wirklich, er verabschiedet sich ja bei jedem Einzelnen mit demselben Spruch. Ah, grüße deine Schwester von mir.
So, ja, klar, ist doch, ja, klar, ja,
ist
klar.
Das ist doch eklig.
Ja, schon.
Ja, gut.
Aber ja, klar, also ne, ich würde zustimmen, dass er sich vielleicht so ein bisschen irgendwie ins Ausmanövriert hat, bis auf seine Peer Group, die er da irgendwie noch so ein bisschen um sich herum geschart hat, die ihn aber auch dann, also ne, auch in der Peer Group ist er ja nicht immer gut gelitten.
Nee. So, Caleb meckert bei Nala darüber, dass er zu einer Gastfamilie nach Dakar im Senegal soll.
Ja.
Nala selbst wird den Campus auch verlassen, schätzungsweise würde ich sagen nach Bajor, das wird allerdings nicht gesagt. Und bekommt von Caleb noch ein wenig Vorwürfe, dass sie Nus Braka nicht nach seiner Mutter gefragt hat.
Gibt aber eine coole Antwort, finde ich. Ne?
Ja, genau. Also sie sagt halt, ja, das ist ein Soziopath. Also den Soziopath irgendwie persönliche Informationen zu geben, ist nie gut, weil er wird sie gegen dich verwenden. Finde ich fair. Auf der anderen Seite ist es jetzt nun wirklich keine Neuigkeit, dass Caleb seine Mutter sucht.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, aber trotzdem macht sie damit nochmal irgendwie, oder hätte sie damit nochmal irgendwie den Preis hochgetrieben, ne? Oder den, ne? Also sie hätte nochmal daran erinnert, dass das sie emotional irgendwie beschäftigt und vor allen Dingen, dass es ihn beschäftigt und ja, auch
also
wenn.
Sie sagt ja vor allen Dingen, der hätte uns sowieso nicht die Wahrheit gesagt, also warum soll ich denn irgendwas fragen?
Ja, das stimmt natürlich auch, ja.
Ja, aber das will Caleb natürlich nicht hören. Im Endeffekt knickt sie bei seinem Nörgeln ein und er darf auf dem Campus bleiben. Zugang allerdings nur zu seinem Zimmer und der Messe. Und Reno ist Hausmeisterin, bleibt offensichtlich auch da und guckt ab und zu mal mit Stichproben irgendwie nach. So.
Ja.
Ich mochte das Gespräch zwischen den beiden mit allen Gags. Dieses, warum packst du vier Paar Stiefel ein und trägst noch nicht mal Schuhe?
Ja, voll. Und dass sie halt auf diesem viel zu vollen Koffer sitzt, ne? Und Caleb halt sofort sagt so, alle, der geht nicht zu. Sie aber mit ihren 700.000 Jahren Erfahrung weiß, naja, ja, ich pack Scheiße, aber zugehen sie am Ende immer. Ich fand es auch echt alles sehr charmant, ja.
Und Caleb ist auch weiterhin sehr konsequent geschrieben, ne? Also mit die Sternenflotte droht doch immer noch, oder?
Genau. Ja. Oder haben sie damit aufgehört?
So genau, weiterhin so ein bisschen argwohnt, ne?
Ja.
Nala macht mir hier dem Drehbuch geschuldet ein bisschen wenig zu wenig von ihrer Autorität Gebrauch.
Ja.
Finde ich. Weil sie hätte auch sagen können, Alter, geh mir nicht auf den Zeiger, du gehst jetzt zu dieser Gastfamilie. Punkt.
So. Ja.
Also es ist schon ein bisschen Drehbuch, dass sie da im Endeffekt einknickt. Auch wenn sie Caleb gegenüber, ja, er packt dann ja nochmal das, ja, ich bin mein ganzes Leben lang nur weggeschickt worden, Ding raus. Aber da hätte sie schon sagen können, ja, aber der Campus ist zu und auch für dich, also tschüss. So.
Ja, hätte sie auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so ein Ding. Also ich finde, es passt ganz gut irgendwie zu ihr, dieses I don't care. Also am Ende, ich verstehe, dass du da irgendwie keinen Bock drauf hast und am Ende ist es mir eigentlich auch egal, wo du bist, so, ne? Das passt dann schon zu ihr wieder auch.
Ich hätte es, glaube ich, trotzdem besser gefunden, wenn sie dabei geblieben wäre und dass Caleb nach Dakar muss.
Dann wäre die Folge halt dazu. Achso.
Ja, kann sie jetzt zurückhacken. Das wollten sie wohl nicht doppeln wahrscheinlich, weil sich da ja noch jemand anders zurückhackt. Aber am Ende Am Ende erfahren wir übrigens dann auch nochmal, dass Caleb ausschließlich Infos über Oakham bekommt, wie es Tarima geht.
Ja, genau. Ja. Das sagt er aber zwischendurch nochmal, ne?
Genau, er sagt, er wiederholt allgemein ein paar Sachen mehrfach in dieser Folge.
Ja, er wird auch mehrfach nach den gleichen Sachen gefragt, daran liegt es wahrscheinlich. Ne?
Richtig, genau. Also Darum will jetzt auch gerade noch seine Koffer packen, schätze ich. Anyway, ich weiß nicht, warum der in sein Quartier läuft, aber während alle anderen weggebeamt werden. Aber Darum läuft auf jeden Fall in sein Quartier. Und vor seinem Quartier hört er ein Geräusch, dann fliegt ein goldener Stein durch den Gang, der mich ehrlicherweise gespoilert hat. Weil im Untertitel stand sofort Kyonian Pebble Rolling.
Das stimmt, ja. Ja, da habe ich auch gedacht, aha, okay, also ne, irgendwas von zu Hause.
Genau, also wusste man von Anfang an, dass das Kyonianerinnen sind, die da ihn jetzt entführen. Das ist echt schade.
Ja, das stimmt, das ist tatsächlich schade.
Das hätte irgendwie noch 5 Minuten lang ein bisschen Spannung sein können.
Ja.
Jaden kommt auf jeden Fall um die Ecke und sieht gerade noch, wie Darum bewusstlos von 2 Leuten durch ein Portal gezogen wird. Und mit einem Sorry-Kyle springt er hinterher.
Ja, was ich auch wieder bemerkenswert finde, dass diese Portale, die bleiben dann halt einfach so lange offen, bis dann der Verfolger noch irgendwie hinterher springen kann, ja, nach ihm schließt sich's dann, das finde ich erstens bemerkenswert, zweitens finde ich durchaus bemerkenswert, dass als er dann durchs Portal kommt, niemand mehr da ist, aber naja gut, da kommen wir ja gleich erst hin.
Richtig, und auch spannend, dass so Portale, ich meine, die kennen wir aus dem Lore, ne? Die Ikonianer haben ja überall solche Portale aufgebaut, ne? Und Progenitor-Technologie von Discovery sah auch so aus. Aber dieses Portal scheint ja, wie wir nachher gesagt bekommen, mit einem künstlichen Wurmloch genau, zu funktionieren. Und das wird nicht gemessen von irgendwelchen Sensoren.
Ja. Ob da noch irgendwas mit durchkommt, so, könnte ja alles Mögliche sein, ja.
Naja, gut. Damit gehen wir auf jeden Fall ins Intro und können die beiden Handlungsstränge jetzt auch separat voneinander besprechen, denn die haben inhaltlich tatsächlich gar keinen Bezugspunkt. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir bleiben jetzt mal bei Jaden und Darum. Jaden befindet sich dann danach auf dem Sunset Moon über Kyonia Prime.
Ja. Schön.
Kyonia selbst blitzt an allen Ecken und Enden und es hat sehr viel Wasser, was gut ist für Fischwesen insgesamt.
Ja. Ne? Ja.
Der Sunset Moon hingegen sieht schon ein bisschen aus wie
Vulkan.
Grand Canyon.
Ja.
Ja, Vulkan.
Genau.
Weswegen die KyonianerInnen hier alle auch nicht in ihrer Fischwesengestalt auftreten.
Nee, sind alle plötzlich Menschen.
Genau. Was für mich Teil eines größeren Problems ist, aber dazu später mehr. Hattest du beim Mond auch sofort irgendwelche Vibes gespürt?
Beim Mond?
Ja, also bei diesem Aussehen des Mondes.
Du meinst so Hochzeitsvibes, ja? Ja.
Irgendwelche Vibes?
Ich hab TOS-Vibes gespürt, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Also der Star Trek-Fan schrie meiner Meinung nach Amok-Time.
Das stimmt, ja. Stimmt.
Und so sehr, dass ich überhaupt nicht schockiert war, dass es hier um eine Hochzeit gehen soll.
Ja, also ne, es sieht ja aus wie Vulkan und irgendwie also das Setting ist, ja.
Genau. Es sieht so aus wie das, was Tost der Vulkan nennt, zumindest in der deutschen Übersetzung.
Der Vulkan, genau, ja.
mit der Hochzeit findet Jaden jetzt nämlich raus und wird, weil Darum Not hat, seine Anwesenheit zu erklären, auch sofort zum Cosign erklärt, nämlich zum Trauzeugen.
Ja.
Übrigens, es gab dann diese Szene, dieses Missverstehen von Dingen, die hinter dem Vorhang passieren, ne, wo die dann irgendwie mit den beiden Messern da stehen. Ne,
Ja.
Das haben sie, glaube ich, also so eine Szene haben sie direkt aus Die nackte Kanone geklaut.
Ja, voll, ja.
Ja, also im Endeffekt wollten sie offensichtlich einen Sekt köpfen, aber so.
Ja, was sie auch tun, ja.
Ja, Jaden hinterfragt dann, als sie dann alleine sind, einmal die gesamte Kultur und sagt so, kyonianische Hochzeitentführung, really? Wir als Deutsche wundern uns ja jetzt nicht, die Amerikaner vielleicht noch ein bisschen mehr. In Deutschland gibt es ja tatsächlich die Tradition der Brautentführung während der Feier. Ne?
Ja. Aber
historisch auch mal in deutlich düstereren, erzwungeneren Varianten, aber da wollen wir vielleicht jetzt nicht drauf eingehen.
Ja. Ne?
Die USA kennt das nicht eigentlich, sowas.
Interessant, okay, ja. Aber es ist natürlich auch schon ein stranges Ritual, mal abgesehen davon, dass dass dahinter ja auch noch quasi eine geplante Hochzeit steht, was es noch so ein bisschen stranger macht oder halt irgendwie aus unserer Perspektive irgendwie out of date, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber es ist schon strange. Also ich finde auch Brautentführungen in Deutschland Ich meine, auch wenn es mit einem zwinkernden Auge gemacht wird oder so, weiß ich nicht. Muss man vielleicht auch nicht unbedingt machen.
Finde ich auch.
Muss Menschen, man Menschen entführen, aus welchen Gründen auch immer.
Darum klärt jetzt ihn jetzt erstmal drüber über diesen Mond auf und sagt, ja, Kaionia hat natürlich sehr viel Wasser, weil wir sind ja Fischwesen. Deswegen kann man dabei auch nicht hinteleportieren. Wobei, das war ja gar kein Teleport, sondern ein künstliches Wurmloch. Und ich habe eine Augenbraue hochgezogen und gesagt, ich habe nichts an diesem Gespräch verstanden.
Das Problem mit Hinteleportieren in Wasser ist, das ist ja Strom, ne? Und dann, also so ein Teleporter, der wird dann wahrscheinlich, hat dann gleich einen Kurzschluss.
Aha.
Ja, keine Ahnung, völliger Bullshit.
Vor allen Dingen dann so, ja, hier kann man nicht hinteleportieren. Wobei, das war ja auch kein Teleport. Also, ja, okay. Also
kann man doch.
Hättet ihr es doch machen können.
Stimmt.
Naja, gut. Deswegen sind sie jetzt auf diesem Mond. Außerdem ist das der Hochzeitsmond.
Ja. Und der Honeymoon.
Ist, schön. Ja, wobei Hochzeit nicht Honey ist, das ist Honig.
Na gut, aber egal, das sind Details.
Ja, und der ist außerdem ausgetrocknet, der war auch früher voll Wasser und ist ausgetrocknet, weil der Kern stehen geblieben ist. So.
Ja.
Also keine Rotation mehr. So, hier soll jetzt Darums Hochzeit besiegelt werden, damit morgen auf Kryonia selbst die Hochzeit gefeiert werden kann, mit Paraden und Feuerwerk. Und es ist eine arrangierte Ehe, das hast du eben schon gesagt. Darum soll seine beste Freundin Kyra heiraten und eigentlich sollte das nach seinem Abschluss passieren, aber der Grund liegt wohl in Kyra. Die kommt jetzt dazu.
Ja.
Begrüßt Jaden und stellt ihre eigene Cousin vor, nämlich Quill. So. Und Jaden erfährt dabei außerdem, dass Darum adelig ist. Also eigentlich noch nicht.
Aber demnächst, mal. Ja.
Ja, genau.
Ja, nicht nur ein bisschen Fall. Adelig, ne, sondern er wird der Herrscher der Welt oder der Mann der Herrscherin der Welt quasi.
Genau,
ne?
Genau. Also offensichtlich auch eine lupenreine Demokratie, die wir da haben.
Absolut. Auf Kryonia, ja, so. Gott sei Dank.
Ich dachte auch, das wussten wir schon, dass Darum aus so einer hohen Familie kam. Jaden ist auf jeden Fall sehr überrascht irgendwie.
Ne, wir wissen, dass er aus einer Familie kommt, die irgendwie auf Erfolg getrimmt sind oder auf Ansehen und so ein Krams. Aber ob das jetzt eine Familie ist, die auch selbst angesehen wird, weiß ich nicht. Aber ich hatte auch schon das Gefühl, dass sie einen hohen sozialen Status zu haben scheint.
Hatte ich zumindest irgendwie gedacht, ja.
Ja.
So. Kindheitsverlobung ist natürlich aus unserer Perspektive ein bisschen kritisch, aber da müssen wir jetzt natürlich auch so ein bisschen kulturrelativistisch sehen. Ne?
Also ja.
Eigene Welten, andere Sitten oder so.
Ja, und
erinnert aber ein bisschen an die Vulkanier. Ne? Also die haben das ja auch gemacht. Hier haben wir in Amok Time eben gesehen. Auch Diana Troy hat eine arrangierte Hochzeit in TNG gehabt, die irgendwie in diesem Motivfeld zumindest spielt, in Haven. Ja, keine Ahnung. Also wir kennen es auf jeden Fall von unterschiedlichen Kulturen, arrangierte Hochzeit.
Und es scheint ja auch irgendwie sozial zu funktionieren. Ne? Also ja. Erstmal nennt Darum seine zukünftige Frau ja beste Freundin und das Wort ich liebe dich oder der Begriff, der fällt ja doch auch das ein oder andere Mal. Das heißt, es scheint ja da durchaus mit den Gefühlen zu funktionieren.
Und Kyra ist toll, muss man sofort mal sagen.
Ja, auch das. Ne? Also genau, eine coole, eine starke Frauenrolle. Ja, also insofern kann man sich ja wahrscheinlich auch gar nicht so ein richtiges Urteil drüber erlauben. Nee. Und vielleicht ist es auch gar keine doofe Idee, seine beste Freundin zu heiraten.
Nee, und also arrangierte Ehen sind ja nicht per se schlecht irgendwie, wenn man sich zum Beispiel auch dagegen entscheiden könnte oder sowas, aber wenn es einfach irgendwie sozialen Status sichern kann grundsätzlich, dann kann das halt in der Gesellschaft grundsätzlich auch so angelegt sein. Also für uns kommt es halt seltsam vor, weil uns die Freiheit da so wichtig ist an dieser Stelle, aber das muss ja nicht der Wert sein, den jetzt eine Kultur besonders hochstellt.
Ja, wobei auf den Kulturen oder in den Kulturen, die uns so umgeben, ist es natürlich schon eher schwierig, aber da fehlt eben auch die Freiheit, von der du gerade gesprochen hast.
Ja, genau. Und grundsätzlich, ich bin ja auch Universalist, ich finde ja, dass Werte auch universell sein können.
Punkt.
Ich lasse es aber mal offen.
Ja.
Darum fragt in der nächsten Szene dann mal kurz bei Kyra nach, warum das Ganze jetzt schon läuft. Aber sie wollten eigentlich bis nach seinem Abschluss mit der Nummer warten.
Ja.
Und der Grund ist tatsächlich tragisch, wird hier nur im Nebensatz gesagt, nämlich Kyras Mutter ist krank geworden und deswegen musste sie abdanken. Also offensichtlich das Königshaus musste dann komplett abdanken.
Ja.
Und deswegen muss Kyra jetzt nachrücken und das geht nur verheiratet, denn das ist ein Two-Person-Job, irgendwie sagt sie oder sowas. Kyra fragt aber mal dezent nach, ob das für Darum überhaupt noch klar geht. So, ne? Und das finde ich, fand ich dann wieder ganz schön. Ne? Ja. Also ist zwar arrangiert, aber man darf sich trotzdem da noch gegen entscheiden. So.
Mhm, genau. Auch wenn es schon ein ordentlich gesellschaftlicher Druck irgendwie drauf ist, ne?
Ja, aber den Druck hat Darren ja sowieso irgendwie von allen Seiten.
Ja.
Und der stimmt auch zu, auch wenn sein Gesicht bei der abschließenden Umarmung mit Kara mal was ganz anderes sagt. So, ne, als ja, ich bin voll dabei.
Ja, was witzig ist, weil, also, ne, er denkt ja schon auch so irgendwie so einen kurzen Moment nach und so. Und im ersten Moment habe ich ihm das auch gekauft. Hätte es dieses Gesicht abgekauft, nicht gekauft. Hätte es dieses Gesicht danach nicht gegeben. Ja, also er macht da schon irgendwie ein ganz gutes Schauspiel. Oder vielleicht, ja, vielleicht stimmt am Ende auch beides, ne? Also vielleicht kann er sich genauso, also er kann sich wahrscheinlich schon irgendwie gut vorstellen, das zu tun, was da für ihn vorgesehen ist, weil er das sich halt so lange vorgestellt hat, aber wahrscheinlich ist es dann am Ende eben nicht das, was ihm ihn erfüllen wird, so, ne? Also ich glaube,
ja,
vielleicht.
Es war auf jeden Fall, ja, es war auf jeden Fall das, was er die ganze Zeit als seine Bestimmung gesehen hatte.
Genau. Und, ja, ja.
Ja,
und da erstmal rauszukommen und das auch selbst für sich zu entwickeln, dass es da Alternativen für gibt, ist wahrscheinlich auch gar keine so einfache Aufgabe. Vor allen Dingen, ja, wenn dir mal eben kurz jemand die Frage stellt, so, und bist du noch an Bord? Ja,
schätze schon.
Ja, genau.
Jaden hat gar keine Lust auf die ganze Nummer und schon gar nicht auf so einen Toast bei der Zeremonie, weil er ja gar nicht vor den Leuten reden kann.
Ja.
Darren will ihm aber da behalten, wie er sagt, vor allem, damit die Zeremonie gut abläuft. Ob da jetzt noch andere Motivationen dabei sind, lassen wir mal offen. Er tut das auf jeden Fall alles für sich, für Kajonia und natürlich nur so ganz nebenbei für seine Eltern, die das auf gar keinen Fall von ihm verlangen würden.
Nee, genau. Ist ein Win-Win, aber zufällig.
Ja. Es wird übrigens spekuliert, dass da eventuell sogar Szenen mit seinen Eltern drin waren, die dann aber rausgeschnitten worden sind.
Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe. Jetzt haben wir so viel von den Eltern ja schon gehört und relativ früh auch. Ne? Jetzt haben wir hier die Gelegenheit, die Eltern zu sehen. Sie sind ja offensichtlich mit in einem Raum, so, aber es wird nicht adressiert.
Ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen, glaube ich.
Ja.
Kurze Zeit später treffen die beiden dann in traditionellen Gewändern wieder zusammen. Metapher, Metapher, Metapher. Darrens Zeremonienmantel reißt am Rücken, weil seine Schultern zu breit sind. Könnte das eine Metapher dafür sein, dass seine alte Rolle nicht mehr zu ihm passt?
Wer möglich, weiß. Möglich, ja.
Jaden trägt natürlich wieder Rock, aber offensichtlich ist ihm kalt.
Ja.
Und als Darren der Mantel reißt und er hyperventiliert, versucht Jaden ihn dann trotzdem zu überzeugen, zu atmen. Was eine ganz schöne Spiegelung zur Klingonen-Episode ist, da hat Darren Jaden ja das Atmen beigebracht.
Absolut, ja. Fand ich auch sehr schön.
Die beiden werden klarer im Gespräch. Jaden fragt Darren, warum er so unsicher wirkt. Und Darren gibt zu, naja, also ich habe schon immer geglaubt, dass es hier meine Bestimmung wäre, aber Starfleet Academy hat mir halt noch irgendwie so ein paar Alternativen aufgezeigt und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht mehr so genau. Und Jaden sagt, naja, aber wenn du nicht weißt, dann lass doch einfach mal nicht machen.
Ja.
Und Darren, naja, aber Verantwortung und sowas. Und es kann ja nicht jeder vor der Verantwortung über seine Familie davonlaufen.
Tiefschlag.
Ja, da war er nochmal kurz das Arschloch,
ja,
der liebe Darren. So. Und darauf hat Jaden auch gar keinen Bock und verabschiedet sich, um sich einen Weg zurück zur Erde zu finden.
Ja,
scheint
recht
mir, als wäre das von diesem Mond allerdings auch gar nicht so einfach, da irgendwie wieder einfach so,
ja,
irgendwie zur Erde zu
kommen. Gibt's hier ein Taxi?
Ja. So, und dann kommen wir zur eigentlichen Zeremonie. Mit Priester, mit Wirst du Darren, deine Angetraute, dann Kuss, Klavierspiel, Sekt und Ansprachen der Trauzeugen. Und bevor wir jetzt weitererzählen,
ja,
möchte ich hier mal sagen, welches riesige Problem ich mit diesem Handlungsstrang habe.
Okay.
Das ist erschreckend uninspiriert. Wir befinden uns angeblich auf einem fremden Mond einer fischartigen Spezies mit eigener Geschichte, mit eigener Biologie, mit eigener Ritualkultur.
Ja.
Und wir bekommen eine 1:1 Übersetzung einer menschlichen Hochzeitszeremonie mit Gelübde, mit Ringmoment-Äquivalent quasi, mit Kuss, mit Musik, mit Toast. Das ist für mich dann kein Worldbuilding mehr. Das ist dann irgendwann Verkleidung.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Es hat mich tatsächlich nicht so wahnsinnig gestört an der Stelle, was, glaube ich, auch so ein bisschen daran gelegen hat, dass ich die A-Handlung so ein bisschen interessanter fand. Die ist so mitgeschwappert und das, was ich tatsächlich interessant fand, waren die Gespräche und die haben halt irgendwie stattgefunden. Aber du hast natürlich recht, also hier hätte es natürlich eine Million Möglichkeiten gegeben. Also auch, dass die halt irgendwie da alle wie Menschen aussehen, das ist ja völlig absurd. Also es ist auch völliger Quatsch. Also wenn wir doch wissen, dass die eine andere eigentlich eine andere Statur haben, eine andere Darstellung quasi.
Man hätte so viel machen können, also gerade bei einer Spezies wie den Kionianerinnen, da hätte man, vielleicht ist die Bindung dort biochemisch spürbar, vielleicht werden irgendwie PartnerInnen über einen gemeinsamen Atemrhythmus synchronisiert, immerhin haben wir das, die Battle Breathing von den Kionianerinnen auch schon eingeführt bekommen.
Und was mit Love Breathing, ja, genau.
Ja, genau, vielleicht haben sie ein Ritual, dass beide in salzhaltiges Wasserbecken treten, ihre Hautmuster sichtbar aufeinander reagieren. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Vielleicht ein komplexes, mehrstimmiges Klangritual, also vibrierende, wasserbasierte Resonanzkörper. Stattdessen sitzen die halt in der 3D-Wall und spielen eine Zeremonie nach, die genauso gut in Köln stattfinden könnte.
Ja. Und auf die ich in Köln auch schon keinen Bock hatte.
So, und das ist doch besonders schade, weil Star Trek das selber schon viel mutiger gemacht hat vor 60 Jahren in Amok Time.
Ja, das stimmt.
Weil Amok Time, diese vulkanische Paarungszeremonie, das war kein irdisches Hochzeitsformat.
Ist langwierig bis absurd, ja.
Ja, das ist radikal fremd, das ist archaisch, das ist existenziell, weil sie bringen sich im Endeffekt um.
Ja, das bräuchte ich auch nicht bei meiner Hochzeit. Aber gut.
Ja, gut. Aber ich finde, deswegen fühlt sich der emotionale Konflikt, der hier da ist, irgendwie kleiner an, als er eigentlich sein müsste.
Ich glaube tatsächlich, dass sie das machen wollten, was ich am Ende irgendwie wahrgenommen habe. Sie wollten halt ein Setting schaffen, damit diese Gespräche stattfinden und wir ein bisschen mehr über Darren erfahren. Und das, was dann da so im Hintergrund passiert, ist ja nahezu egal. Also es geht ja eigentlich nur die ganze Zeit um die Gespräche zwischen Jaden und Darren so. Und vielleicht noch so ein bisschen mit seiner zukünftigen zwischenzeitlichen Frau. Aber alles andere ist, du hast natürlich recht, sie hätten hier eine Chance gehabt und sie nutzen diese Chancen ja eigentlich auch gar nicht so selten. Sie nutzen ja hier echt durchaus einige Chancen, um mit wenigen Dingen Worldbuilding zu machen oder auch Stimmungen zu erzeugen.
Ja, voll.
So, und ich finde auch, dass sie zum Beispiel hier in dieser Folge den Anfang, da haben sie mit kleinen Dingen wieder eine sehr gute Stimmung erzeugt.
Mhm, ja.
Und deswegen verstehe ich deine Kritik. Aber tatsächlich, beim Gucken ist es mir nicht so, ich fand es halt sehr, sehr einfach, so, ne, es war halt ja. So, also meine, die Gedanken, die ich hatte, waren halt so, waren halt so sehr einfaches Set, sehr einfach inszeniert, sehr einfach, so, das war halt so eine leichte Nummer irgendwie, ne.
Ich möchte aber noch bei dieser Kritik noch einen draufsetzen,
ja.
Du hast es schon angesprochen, wo sind die Eltern von Darren? Wenn wir eine Darren-Charakterfolge haben und diese Eltern sogar gecastet worden sind, nämlich mit Chris Lightfoot und Carla Devereaux,
ja.
Unabhängig davon, wer das ist, mir völlig egal, wer das ist,
ja.
Da sind Leute gecastet worden, die stehen im Hintergrund rum und haben keine Sprechrolle. Und die Eltern waren tierisch groß aufgebaut worden in den ersten Folgen. So, da wurde gesagt, ja, also ich muss hier Flöten spielen und als ich einen Ton falsch gespielt habe, sind die abgehauen.
Ja.
Jetzt will ich die doch mal sehen. Und der Konflikt wird hier nur angerissen und sie dürfen noch nicht mal reagieren, wenn Darren sich jetzt gleich gegen Kionia entscheidet. Sie dürfen einmal böse gucken. Das weiß ich nicht.
Ja, vor allen Dingen, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ne? Also dann gibt's ja diese Szene, über die wir jetzt gleich noch sprechen werden. Und es sieht so ein bisschen so aus, und die Kamera geht ja dann weg. Es sieht so ein bisschen so aus, als würden Jaden und Darren dann sich umdrehen und gehen. Also das geht ja irgendwie auch nicht, ne? Nachdem, also.
Das geht. Und du hast das nicht. Ich erzähl's mal gerade. Also Jaden ist doch nicht weggelaufen, sondern er scheint jetzt um einen Toast auszusprechen, ganz ohne Schwitzen, sogar mit kleinen Gags gespickt. Ich weiß nicht, wo er diese Kraft jetzt plötzlich hergenommen hat.
Ja.
Anyway.
Also ganz neuer Jaden sehen wir hier mehr oder weniger. Also auch mit ganz viel Mimik im Gesicht und sowas.
Ja. Und er lobt Darren für sein ganzes Verhalten auf der Academy, als Freund und als Kadett. Und dabei bemerkt Kara dann, Darren spielt jetzt hier den Ehemann und zukünftigen Javera von Kionia. Aber aus Pflichtgefühl und nicht aus Überzeugung. Mhm. Deswegen rät sie ihm dann bei der abschließenden Feier abzudanken, weil sie ist halt wirklich seine beste Freundin. So, da fand ich wiederum toll. Also Kara ist wirklich eine tolle Figur auch. Ne?
Ja.
Und sie merkt, während die Führung von Kionia für sie ihre Bestimmung ist, ist es für ihn halt Dienst und das sollte es nicht sein.
Ja. So.
Sie wirft ihm das gar nicht vor, stattdessen wirft sie ihm vor, gelogen zu haben. Und da hätte sie auch mehr verdient. Und dem kann man nur zustimmen, weil sie wirklich toll ist. So.
Absolut, ja. Und das ist auch eine, ich meine, das hätte ja auch ganz schön in die Hose gehen können. Ne? Es hätte irgendwie eine Frauenrolle hätte sein können, die dann am Ende leer ausgeht und dann stehen bleibt und mit einer gescheiterten Hochzeit zu tun hat.
Ja.
Aber das ist wirklich in aller Stärke geschrieben hier. Ne?
Ja, das ist T'Pring-Style in Amok-Time.
Ja, so. Ja.
Wenn so vieles nicht Amok-Time gemäß war, dann war das hier auf jeden Fall so.
Ja.
Ja, und dann kommt diese Szene, dass sie gehen, und zwar unter den vorwurfsvollen Blicken der Empfangsgäste, und das sieht man im Hintergrund, aber das ist natürlich viel zu wenig. Also dann muss ich mir ich habe das Gefühl, diese Folge wollte sehr, sehr viel sparen und sie hat auch sehr, sehr viel gespart. Ein bisschen Kostüm, aber das war's dann.
Ja.
Aber eine Sprechrolle für die beiden wäre da noch drin gewesen. Also zumindest ein Gespräch der Eltern. Ich bin enttäuscht von dir. Ich verbanne dich für immer aus dem Kajonianischen Reich oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, so ansonsten geht's halt auch so konsequenzlos. Also ich meine, klar, das ist emotional, glaube ich, schon eine schwierige Nummer, ne, für Darum und so weiter. Aber es ist so, also gerade dieser unangenehme Teil. Also da musst du dann ja dann irgendwie durch. So und dann gibt's halt zwei Möglichkeiten. Deine Eltern checken irgendwie alles klar. Das, ne, er ist auf einem anderen Pfad oder eben so wie sie uns bisher gezeichnet worden sind in Abwesenheit. Hätte es kurz dieses Gespräch geben können, das du gerade angedeutet hast. Es gibt halt irgendwie eine unangenehme Situation, aus der Darren dann halt sich in sein neues Leben entflieht wieder und das irgendwie alles hinter sich lässt. Aber ja, ich hätte, also, keine Ahnung, weggehen habe ich auch überhaupt gar nicht verstanden. So, ja. Auch nicht gegenüber ihren Eltern auch, ne? Also,
ja.
Eigentlich muss ich ja jetzt hingehen und sagen, irgendwie, Leute, weiß ich nicht, aber irgendwie, ne, man muss sich ja zusammensetzen. Man muss ja mal kurz reden, ja.
Ja, genau, aber das passiert nicht. Es passiert in San Francisco, da reden Jaden und Darum noch mal kurz miteinander, kurz vor dem Meteorschauer. Kyle kommt dann dazu und hat einen Sonnenbrand. Und Darum beschließt weiterhin, Arschloch ihm gegenüber zu sein.
Ja.
Weil die Rolle spielt halt auch gerne.
Ja, ja. Auch so ein bisschen aus weiß nicht, es war so ein bisschen, finde ich jetzt auch mit einem Augenzwinkern vielleicht noch irgendwie, ja, weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Kyle wird schon von Darum ziemlich gebullied irgendwie,
ja.
Finde ich.
Ja.
So, das war der erste Handlungsstrang. Gehen wir zum zweiten.
Bitte.
Caleb und Genesis.
Mhm. So.
Caleb hat sich ins Atrium gelegt und sonst sich, den Platz muss ich eigentlich auch schon entdeckt haben. Ne? Das ist weder Messe noch Quartier, würde ich sagen.
Ja, ist korrekt, so. Ja.
Der Schiffscomputer ist im Calm-App-Modus, ne, und macht so eine kleine Meditationsübung mit ihm.
Mhm.
Frage, ist die Szene ein wenig dazu da, um den gut trainierten Körper von Sandra Roster zu zeigen?
Auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich immer, alter Schwede, das ist krass, was ja. Da unter dieser Uniform alles steckt, ja. Ich glaube schon.
Ich halte den übrigens für den stärksten Darsteller der KadettInnen und das trotz seiner ersten TV-Produktion.
Er ist witzig, ne, weil am Anfang haben wir so ein bisschen irgendwie ja Zweifel gehabt, auch weil, also, ja. Er hat ja auch nicht so viel, vielleicht auch deswegen, weil er nicht so emotional so wahnsinnig viel zu tun hatte oder so, also nur eine Seite gezeigt hat, seine mürrische, lass mich alle in Ruhe Seite. Ich finde den auch, also auch gerade in dieser Folge habe ich das auch nochmal gedacht, ich finde den richtig, richtig stark, auch in den Gesprächen mit Nala Arke und so, also ich finde den richtig, richtig stark, ja.
Ich finde, der kann als Theaterdarsteller genau einschätzen, wie viel, beziehungsweise dann fürs TV halt wie wenig, der zeigen muss, um authentische Emotionen rüberzubringen. Und ich finde, das macht er richtig, richtig gut.
Ja. Ja. Und es passt halt so gut, also er passt halt so gut auf diese Rolle, ne? Also er wird echt zu dieser Rolle.
Ja. Zweitbeste Darstellerin für mich übrigens die natürlich ungleich erfahrenere Bella Shepherd, also Genesis.
Ja.
Und da ist es schön, dass die jetzt dazukommt.
Ja.
Stellt sich nämlich heraus, dass sie keinen Bock auf ihren Vater hat und sich deswegen zurückgehackt hat, sagt sie zumindest.
Ja, also der Vater ist halt auch, musste mal wieder irgendwie irgendwo weg, ne? Also das klang so ein bisschen wie, sie hätte mitkommen können, aber es wäre wahnsinnig langweilig geworden.
Sagt sie.
Ja.
Also erstmal das Wort Deadmiral ist jetzt endlich kanonisiert. Finde ich super. Dürfen wir jetzt Charlie Vance demnächst auch allgemein wirklich immer so nennen.
Hervorragend.
Finde ich ganz nett.
Ja.
Ich sagt die ganze Zeit, sagt sie, weil ich wirklich in dieser Folge große Vertrauensprobleme bei Genesis hatte. Ist ihr Dad wirklich auf dem Symposium? Sie sagt Ursa Nowhere, das gibt's überhaupt nicht. Es gibt Ursa Major und Ursa Minor, aber es gibt nicht Ursa Nowhere.
Ja, aber das ist doch so ein Spruch, oder? Er ist halt in was auch immer. Was hat, in würde man,
so einem Bären.
Was würde man auf Deutsch sagen? In halt in irgendeinem Kaff, so.
Ja,
in the middle of nowhere, würde man vielleicht sagen.
Ja. Mir gefällt wirklich sehr, sehr viel an diesem Gespräch zwischen middle of nowhere, ja. Und auf Deutsch. Ja. Mir gefällt wirklich sehr, sehr viel an diesem Gespräch zwischen den beiden. Ne? Also erstmal absurder Humor, den mag ich am liebsten. Ne?
Ja.
Warum bist du nass? Weil wir ein Aquarium haben.
Gibt's noch sonstige Fragen, oder?
Hat deine Gastfamilie eine Rückerstattung verlangt? Fand ich auch ganz nett.
Ja,
ja, also grundsätzlich guter Vibe, den die beiden hier miteinander haben.
Voll.
Caleb hatte schon gemerkt, dass Genesis in der Kartografie gehackt hatte, offenbar um schon mal Hausaufgaben zu machen, was Caleb richtig lächerlich findet.
Genau, der hackt sich irgendwo rein, um zu lernen, Alter, was geht mit dir?
Ja. Und Calebs Plan scheint einfach nur zu sein, ohne Hose rumzulaufen und Dots gegeneinander kämpfen zu lassen.
Ja, finde ich aber auch völlig valide,
den Plan. Ja, fair, also absolut fair. Ja. Also
voll.
Das hätte ich eigentlich auf die Frage antworten müssen, die du mir im Cold Open
gestellt hast. Das stimmt allerdings. Und ich hätte sie geglaubt, bis auf die Dots.
Mit den Dots. Genesis will ihm jetzt aber zeigen, wie Spaß wirklich geht. Und das ist toxic or non-toxic. Und da muss ich sagen, passt das zu Genius Genesis?
Ja, so ein bisschen schon, oder? Weil Genius Genesis ist ja eine Rolle. So, und wie wir ja später erfahren, ist sie sich auch unsicher, was diese Rolle angeht. Und ich glaube, sie ist mehr. Und sie will vielleicht auch zwischendurch mal irgendwie so ein bisschen der Bad Guy, das Bad Girl sein, wenn sie halt immer nur nach ihrem Erfolg beurteilt wird und immer nur als das Admirals Tochter und so weiter.
Ja, okay, stimmt. Ne, ja, dann, die war ja auch saufen da, ne? Also in dieser Bar da.
Genau, also ich glaube, dass sie dann schon gerne auch diese Seite hier ab und zu mal pflegt, um vielleicht auch für sich selber sich zu zeigen, da gibt's noch mehr in deinem Leben, außer gute Noten und fleißig sein.
Sie spielen auf jeden Fall dieses behämmerte Spiel in der Krankenstation mit dem sogenannten Kuriositätenkabinett des Doktors.
Ja.
Das Spiel besteht darin, dass sie mit der Hand in irgendwelche Proben packen und dann herausfinden, ob diese giftig oder nicht giftig sind.
Ja,
und
vorher eine kurze Abschätzung geben, obwohl sie völlig planlos sind. Also es ist ein totales Glücksspiel und bei Dr. Phlox hätte ich es auf jeden Fall nicht gemacht.
Nein, aber bei dem Doktor offensichtlich auch nicht. Also, aber ich find's so dämlich und ich liebe es. Was hast du so für Challenges als Teenager gemacht?
Ach, gar nicht so viele. Also auf jeden Fall nicht so doofe, ne? Aber doch, ja, garantiert habe ich auch doofe Challenges gemacht. Mir fällt jetzt spontan keine so richtig doofe Challenge ein. Aber ich denk mal weiter drüber nach. Hast du da spontan irgendwas? Haben wir irgendwas gemacht? Nein.
Nein, wir nicht, aber wir haben immer, also du warst ja weit vor meiner Zeit, aber die haben.
Weit vor deiner Zeit.
Wir haben untereinander immer so Essens- und Trinkens-Challenges gemacht. Also mit Trinken kein Alkohol. Das war jetzt nicht, also ja, da gab es auch sowas, aber das war jetzt nicht wirklich Challenge. Aber so zum Beispiel den Müllermilch-Contest oder sowas, ne? Wie viel Müllermilch kannst du trinken?
Nee, ich weiß schon noch, also ich hatte so ein, zwei Freunde, mit denen wir gerne so Burger essen gegangen sind und dann haben wir halt auch gerne viel Zeug gegessen, weil es cool war, irgendwann viel Zeug zu essen, was auch total bescheuert war, so retrospektiv, aber so challenge-mäßig war das am Ende alles nicht.
Einmal haben wir das haben wir sogar mehrfach gemacht, den Zitronentee-Contest.
Uah.
Wie viel von diesem Krümeltee kannst du trinken? Und dann waren das irgendwie so 8-9 Liter.
Oh Gott.
Aber das Zeug hat ja richtig, richtig viel Koffein, ne?
Ja.
Das heißt, dann kann ich irgendwie 2 Tage lang nicht schlafen, weil ich 9 Liter von diesem Krümeltee da getrunken hatte.
Ich weiß noch, dass wir dieses Zeug eine Weile gekaut haben. Also so ein Löffel.
Ja, ist auch geil. Schmeckt auch immer noch gut.
Entzieht ja aber auch sämtliches, ne, so ein Löffel Zitronentee im Mund entzieht ja sämtlichen Speichelfluss.
Ja. Gut so.
Ja.
Und wir haben auch irgendwann mal hier so Schokocreme-Contest. Also wer kann mehr von dieser Schokocreme essen?
Nee, sowas haben wir irgendwie nicht gemacht.
Naja.
Aber
was,
gut.
Was mag Replicator Wampage sein?
Das ist eine gute Frage.
Haben die auch noch gespielt?
Aber wenn ich einen Replicator zu Hause hätte, dann würde mir, glaube ich, auch ziemlich viele Sachen einfallen, die man damit challenge-mäßig mal so machen könnte.
Ich habe einen Vorschlag, das ist ein kulinarisches Chaos-Spiel. Weil die beiden bekommen irgendwelche absurden Zutatenkombinationen, also hier, keine Ahnung, vulkanisches Plomek mit andorianischem Seetang und Kakao und müssen das dann essen. Also Rampage im Sinne von Overload. Ja. Der Replikator läuft heiß, weil ständig irgendwelche neuen Modifikationen eingespeist werden.
Ja, warum nicht? Und vielleicht entdeckt man durch solche Dinge ja auch wirklich Sachen, die gut gehen.
Ja, haben wir zum Beispiel früher so Milka, Schoko und Keks mit Tzatziki.
Ist gut. Oh, come on. Das ist ja widerlich.
Jetzt gerade, also ich esse ja gern mal einen Skier, ne?
Ja, es gibt übrigens gerade ein Skier.
Ja, ich finde keinen mehr. Du kannst ihn nirgendwo mehr welche kaufen.
Es gibt offiziell tatsächlich.
Es gibt 2 TikTok-Challenges.
Ach so, ja, es gibt offiziell aber tatsächlich auch von Lidl und Aldi Nachricht, dass es eine Skier-Knappheit gibt zurzeit.
Ja, und das liegt an zwei TikTok-Challenges, beziehungsweise zwei TikTok-Hypes. Das eine ist irgendwie so ein Cheesecake mit Lotus-Keks und so.
Ja.
Den du mit griechischem Joghurt und Skier machst. Das andere ist aber viel, viel schlimmer noch, weil das klingt ja sogar ganz geil. Das andere ist Monster White mit Skier.
Was ist Monster
Energy White?
Ach, diese grünen Dosen.
Nee, weiß sind die halt, ja. Aber genau, also 0,5 Dosen Monster Energy White. Wenn du die in Skier mixt, soll es danach schmecken wie Actimel.
Aber warum kaufst du nicht Actimel?
Wird viel teurer und pusht nicht so hoch. Weil da ist ja dann Taurin drin in diesem Monsterzeugs. Oder Koffein, weiß ich nicht. Ja,
beides wahrscheinlich. Und das machen Leute, dann hast du so ein Liter dickflüssiges Zeug und das kippst du dann weg, ja?
Das kippst du weg, genau. Also keine Ahnung, ich versuche hier immer Skier zu kaufen und es gibt keinen mehr. Es gibt wirklich hier in Aldi, Lidl und Rewe gibt es keinen Skier mehr.
Ja, hier auch.
Und andere Läden gibt's hier nicht.
Auch selbst in Köln, ja.
Ja, guck mal, TikTok.
Krass.
Ja, so, hier werden auch Tuckerbären gedroppt als Wort, die stammen aus dem Delta-Quadranten, hat der Doktor offensichtlich daher mitgenommen. So. Zur Ablenkung spricht Genesis Caleb of Tarima an und er kann wieder nur sagen, dass er gehört habe, es gehe ja gut.
Ja.
Sie findet die Antwort ein bisschen seltsam, sie werden dann aber abgelenkt, als Caleb von der Warp-Schnecke gebissen wird und ihm große Ohren wachsen. Das bekommen sie Gott sei Dank schnell in den Griff, aber die Schnecke will jetzt erstmal gefangen werden.
Ja, und Caleb kriegt gar nichts davon mit, ja. Und ich hatte kurz irgendwie hier so Herr der Ringe-Vibes.
Ja, irgendwie schon.
Also. Ja.
Sie versuchen also, diese Schnecke zu fangen, gar nicht so einfach, wenn das Ding Warp-Sprünge kann. Das fand ich ganz witzig, ne? Genesis so, ja, das Ding wird schon nicht warpfähig sein. Flup.
Genau, das ist es. Ja, ich meine, da können Sie ja froh sein, dass es offensichtlich nur in-house warpt, ne? Also, das sind ja nur so Mini-Warp-Sprünge. Das könnte ja auch einfach, ich meine, da wäre das Problem auch gegessen, ne? Wenn es halt dann einfach irgendwie in ein anderes System geworpt hätte, dann, ja. Ja,
dann wäre es halt weg.
Dann wäre es halt weg.
Ihr Plan ist jetzt, das Ding auf jeden Fall mit dem Phaser einzufrieren. Der Phaser hat jetzt also drei Einstellungen: Kill, Stun und Freeze. Finde ich ganz gut. Ja. Leider werden sie dann auch noch von Reno gestört. Die hat sich nämlich den großen Zeh angestoßen und will den natürlich in der Krankenstation behandeln, wo sie jetzt gerade sind.
Ja. Ja. Auch ein sehr schönes Gespräch, was sie da führt. Also, ne, was sie ja gar nicht in echt führt. Ich muss dann halt immer drüber nachdenken, dass das ja Schauspielende sind und dass sie in dieser Situation alleine reden. Ja, also es gibt ja kein Gegenüber und das macht sie hervorragend, finde ich, Tig Notaro. Also das ist wieder eine ihrer Paradedisziplinen am Ende. Ne?
Wobei Reno testet eine Sicherheitstür, indem sie dagegen tritt und sich dabei den Zeh bricht. Ich muss ein bisschen, also ich finde, wir sollten ein bisschen gucken, dass Reno noch als kompetent wirkt. Zwischen heiligen Gabenschwein, Zehbrechen und Hausmeister. Irgendwann will ich Reno auch nochmal in richtiger Action sehen. So,
also ja, es wird bestimmt passieren.
In kompetenten Fähigkeiten so.
Aber ich mochte vieles an diesem Gespräch, was sie geführt hat mit den Zehen.
Nur am Telefon ist auf jeden Fall sehr besorgt.
Ja, ich habe ja nur zwei. Nein, ich habe ja mehr Zehen, aber von denen habe ich nur zwei. Also es war schon witzig.
Caleb und Genesis sind auch besorgt, weil die Schnecke schleimt auf Reno runter. Sie freezen aber rechtzeitig den Schleim, sodass Reno nichts bemerkt. Apropos bemerkt, hast du hier Vibes zwischen Caleb und Genesis bemerkt?
Ja.
Es gab einen kurzen Moment, ne?
Es gab diesen kurzen Moment und von dem spricht Caleb ja auch später. Und ich finde, sie haben ihn hier, also der ist ja ganz klar adressiert. Also den kann man, glaube ich, nicht merken.
Aber es ist, glaube ich, mehr so ein Teenager-Ding, ne? Dass da irgendwie zwei Freunde, also ich finde, die sind beide so schon in der Friendzone und dann haben die irgendwie ihren Moment. Aber merken dann auch, ja, aber eigentlich ist auch ganz, ganz cool, wie wir es jetzt so hier so machen.
Ja, ich glaube, die finden sich wirklich gut und ja, du hast schon recht, ne? Es ist so ein Teenager-Ding, also ich würde jetzt mal sagen, plus minus ein paar Jahre, glaube ich, gibt's ja halt schon so die Zeit, wo du dann irgendwie, wenn du befreundet bist, kann es halt diese Momente geben, dass man irgendwie denkt, könnte das nicht sinnvoll sein, wenn wir da mal kurz irgendwie was starten, so, ne?
Genau, ja. Und beide denken aber, glaube ich, gerade, ja, sinnvoll ist es eigentlich nicht, so.
Ja, oder sie denken halt beide, es macht es vielleicht gerade komplizierter oder na, ne, so aus verschiedensten Gründen oder das kannst du jetzt gerade irgendwie nicht machen, ne? Also ja. Auch so moralisch gesehen fest.
Auch Jarema-mäßig, ja.
Ja.
Möchte ich auch Caleb geraten haben, dass der Jarema nicht hier hintergeht.
So. Ja, aber we were on a break, ne?
Ja. Naja, gut. Auf jeden Fall verbringen die beiden dann noch viel Zeit miteinander. Sie reden, sie lachen und als es dann deep wird, findet Genesis auch heraus, dass Caleb seit über einem Monat keinen Kontakt mehr zu Jarema selbst hatte. Was wir übrigens jetzt auch schon zweimal mehr oder weniger gesagt bekommen haben.
Ja, genau. Ja. Und dass Oakham halt die Quelle ist, auch das genau. Wird ja nochmal gedroppt, ja.
Was wir hier aber auch neu erfahren, er hat es auch nie versucht.
Ja.
Weil wegen dieser Mindspeak-Nummer und seinem Problem Nähe zuzulassen, das war alles halt schwierig irgendwie. So. Bevor sie da aber zu viel einsteigen können, versucht Genesis Caleb davon überzeugen, dass sie sich auf die Brücke hacken, damit sie im Captain's Chair sitzen kann.
Und übrigens nochmal kurz, weil du das ja eben gefragt hast, ganz am Anfang, ne? Ich fand die Erklärung von Caleb hier schon auch echt valide, so irgendwie, ne? Also wenn du halt irgendwie sowas Schlimmes erlebt hast, ne? Also so von wegen posttraumatischer Belastungsstörung und du hast dieses Trauma verdrängt, ja, und willst eigentlich gerade da gar nicht mehr so richtig selber viel mit zu tun haben, wirst halt selber immer wieder rausgerissen aus deinem vielleicht auch gerade ganz schönen Leben, überraschenderweise schönen Leben, aber eigentlich bist du ja nur da, weil du deine Mutter finden willst und erinnerst dich dann halt immer mal wieder daran, dass es da ja noch irgendwie was anderes gab, aber irgendwie ist ja auch gerade ganz geil hier und dann kommt halt jemand und rührt da in deinen tiefsten Erinnerungen, die du eigentlich gerade gar nicht haben willst, rum und auch dieses Argument von, ja, hey, wir sind alle irgendwie ja auch fehlerhaft und wir haben Dinge getan, auf die wir nicht stolz sind und das tragen wir halt in uns und da gibt es halt Dinge, die will ich vielleicht nicht mehr anfassen, da will ich aber auf jeden Fall nicht, dass irgendwer anders da reinkommt und mal kurz reinguckt in diese Kiste. So, ich fand, das kann ich schon verstehen, dass es ein Problem für ihn ist, das zu verarbeiten. Ändert nichts daran, ist ein bisschen dumm gelaufen jetzt, ne, dass dann halt dieser Angriff kam. Ändert nichts daran, dass man da hätte eigentlich in Kommunikation treten müssen, wenn man einander etwas wert ist.
Das verstehe ich aber auch nicht so, also ich verstehe deine Ausführungen gerade, verstehe ich total, aber erzählt uns die Serie nicht, dass die schon als allererstes, wenn diese Mindspeak-Nummer während der Miyazaki-Nummer ist, also du hattest das sogar kritisiert, ja, das ist der falsche Moment, aber im Endeffekt sprechen die sich doch mit zwei, drei Sätzen kurz aus und sagen, hey, das war echt scheiße, so, lass aber jetzt mal, das ist wieder gut, oder? So. Das machen sie doch während der Miyazaki-Nummer. Also eigentlich war doch alles wieder in Ordnung, kurz bevor sie ins Koma gefallen ist, oder?
Ja, aber ist das alles? Also ist das, also macht's
das? Nein, aber zumindest nicht so, dass man nicht mehr kommunizieren muss. Also, dass man nicht kommunizieren muss.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also, man hat jetzt irgendwie, also er hätte jetzt nicht so dieses Gefühl von, okay, die findet mich kacke. Und das Letzte, was ich von ihr gehört habe, ist, dass sie die Tür quasi geknallt hat, die man nicht knallen kann, als sie mein Quartier verlassen hat.
Das war's nicht.
Genau. Also er hätte, wenn er gewollt hätte, hätte er schon die Gelegenheit gehabt, auch einigermaßen unverfänglich erstmal einfach nur Kontakt aufzunehmen, so und zu sagen, hey, ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, genau. Mehr hätte ja nicht sein müssen. Er hätte gar nichts gemacht.
Ja, klar. Aber vielleicht, ja, keine Ahnung. Du hast ja eben gesagt, ne, wie würde ein Teenager entscheiden? Und vielleicht ist das halt auch so ein bisschen Teenager-mäßig, dass du halt da irgendwie in einem Deadlock bist und gerade nicht ganz genau weißt, wie du damit umgehen sollst und gefühlsmäßig überfordert bist und nicht weißt, was du schreiben sollst. Und dann schreibst du stattdessen einfach nix, was halt die schlechteste aller Optionen ist, eigentlich, ne?
Das kann schon sein. Ja. So, Genesis Captain's Chair. Dabei ist mir eingefallen.
Ja.
Selfies machen die gar nicht mehr in der Zukunft, oder? Also ich würde ja, wenn ich irgendwie so auf so einem Captain's Chair sitzen würde, würde ich ja erstmal ein Selfie machen.
Auf jeden Fall, vor allen Dingen auf den, weil ich finde den wirklich besonders schön.
Ja.
Nee, machen sie ja, nicht. Gut, wahrscheinlich wird ja eh alles gefilmt, wobei, ja, wie sieht das dann
auf
aus?
Auf Lower Decks, bei Lower Decks gab es immer mal irgendwie Fotos, die sie gemacht haben. Ne? Die hingen an ein paar Stellen.
Stimmt.
Naja.
Aber Lower Decks war ja auch 2D, dann macht man 2D-Fotos vielleicht.
Stimmt. Ja. So, Caleb ist nicht überzeugt von dieser ganzen Nummer, aber als Genesis ihm vom Angebot auf den Pre-Command-Track erzählt, stimmt er dann schließlich zu. Schließlich ist noch was ganz anderes, allein im Captain's Chair zu sitzen, als in dem von ihrem Vater. Denn sie will es ja emanzipieren.
Wobei ich sagen muss, dass
ich habe hier kein Wort.
Genau, also das finde ich völlig an den Haaren herbeigezogen und auch so dieses nochmal kurz irgendwie ein bisschen auf die Tränendrüse drücken, so von wegen ich, ne? Also an Calebs Stelle hätte ich auch gesagt so, okay, aber ist das der richtige Weg? Sorry.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch nur irgendein Captain's Chair und halt auch nicht deiner.
Nee, also so gar nicht. Ja. Und verdient hätte sich das auch nicht, sich da reinzusetzen.
Ja.
So.
Also es ist nicht der von ihrem Vater. Zumindest so viel kann man ihr geben, aber trotzdem, ja, es ist schwierig. So. Also Caleb hackt sich also auch in die Brücke und gibt Genesis ihre 5 Minuten. Die spielen dann kurz ein bisschen Captain und First Officer.
Ja. Und starten mal eben bis kurz Genesis, alle Systeme, ja.
Genau, bis Genesis den Warp-Antrieb aufwärmt und Caleb sie fragt, ob sie noch alle Latten am Zaun hat.
Ja, auch das wird vermutlich ja nicht unbemerkt in diesem Schiff. Also ich weiß nicht, was Reno in der Zwischenzeit macht, aber ich glaube, wenn man den Warp-Antrieb startet, das müsste, also hört man das oder spürt man das nicht vielleicht sogar? Keine Ahnung.
Ja, ich meine, sie hat es nur aufgewärmt, vielleicht hat man das noch nicht gespürt.
Ja.
Aber grundsätzlich muss man schon mal fragen, also Caleb hackt sich in die Brücke, okay. Und es reicht dann, im Captain's Chair zu sitzen, um Zugriff auf den Warp-Kern und alle Datenbanken zu bekommen?
Ja, das kann man tatsächlich auch mal hinterfragen, ja. Also normalerweise hat man ja, ne, also wenn es um irgendwas Wichtiges ging, haben die, weiß ich, auf der Brücke der TNG ja immer ihren Command-Code eingegeben, ne?
Ja, es gibt so allgemein redundante Sicherungen auch, oder?
Ja.
Naja, weiß ich nicht. Während er auf jeden Fall alles rückgängig macht und da auch wieder Logs löschen möchte und sowas, repliziert Genesis geheim einen Schlüssel direkt im Captain's Chair für alle Datenbanken auf dem Schiff. Dabei wird sie dann aber dann doch von Caleb erwischt und er stellt sie zur Rede und sie muss zugeben, in ihrer Bewerbung für die Sternflottenakademie ist ein Geheimnis verborgen und deswegen muss sie da dran. Caleb will mehr über das Geheimnis herausfinden, weil er auch sagt, naja, also die Tests können nicht sein, weil du bist halt in allen Tests brillant, also was willst du da verbergen? Ne, so. Er bekommt dann aber eine Abfuhr und dann werden sie auch von Reno erwischt. Ja.
Ja, also alles in ein bisschen dumm gelaufen und auch eine ziemlich dämliche Aktion, finde ich, ne? Also ich meine, hätte sie sich nicht in diese Logs, wenn sie sich schon mal da irgendwie hätte sie sich nicht da irgendwie dieses Bewerbungsding reinloggen können, reinhacken können. Also wenn sie sich zurückgehackt hat in die Athena oder in die Uni, also da muss es doch auch möglich sein, dass sie sich in ihre Bewerbungsunterlagen reinhackt. Die werden ja wahrscheinlich nicht so hart gesichert sein wie die Brücke, oder?
Naja, gut. Aber sie, also Caleb hätte das gekonnt, sie aber offensichtlich nicht. Ja, deswegen wollte sie da an diesen Captain's Chair, wo sie sich diesen Schlüssel repliziert.
Und Caleb wollte sie nicht sagen, dass sie an diese Unterlagen ran will und ja.
Genau. Ja. Wegen der ganzen Nummer gibt es jetzt eine Standpauke von Nala Ake in ihrem Quartier. Die ist extra vorher zurückgekommen. Caleb will die Verantwortung übernehmen, aber Genesis stoppt ihn. Sie gibt alles zu. Und sagt jetzt auch, was das Geheimnis war. Sie wollte ihr Empfehlungsschreiben in ihrer Akademiebewerbung löschen, weil sie vorher alle gefälscht hatte. Und warum? Weil überall da drin stand, dass sie von Angst getrieben ist. Ehrgeiz aus Angst. Also Genesis traut sich nicht, dass sie hierher gehört. Klassisches Imposter-Syndrom, würde ich sagen.
Ja, oder? Ja, genau. Also, ja, aber vielleicht auch nicht total ungewöhnlich, wenn du halt irgendwie mit so übergroßen Fußspuren ist ja das Kernmotiv da in dieser Unterhaltung. Mit Fußspuren zu tun, das von jemandem, der Admiral ist, ist natürlich auch irgendwie, kann ich schon nachvollziehen, ist natürlich alles Kacke.
Vielleicht müssen wir gerade mal kurz ein bisschen erklären, was das Imposter-Syndrom ist. Vielleicht kennt das nicht jeder.
Ja.
Also das ist. Das
hat wahrscheinlich aber auch jeder schon mal erlebt, ja.
Ja, also viele haben es auf jeden Fall schon erlebt. Gerade Frauen erleben es leider meistens. Ich kenne es allerdings auch, das Imposter-Syndrom.
Ich durchaus. Auch.
Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Absolut. Ja.
Also das Imposter-Syndrom beschreibt das Gefühl, den eigenen Erfolg nicht verdient zu haben. Ne? Also es geht um Menschen, die objektiv kompetent sind. Weiß nicht, ob wir das sind, aber grundsätzlich oft
in irgendwas sind wir bestimmt kompetent.
Genau. Ja. Und die glauben dann innerlich, sie seien nur durch Glück, Zufall oder Täuschung da gelandet, wo sie jetzt stehen. Weil die haben dann Angst, enttarnt zu werden. Nicht als BösewichtInnen, sondern eben als HochstaplerInnen. Deswegen Imposter, ne?
Ja.
Das ist Hochstapler. Und das Absurde ist, je leistungsstärker das Umfeld ist, desto stärker kann dieses Gefühl werden. Das heißt, wenn du an einer Elite-Universität bist, in einem Spitzenjob oder halt an der Sternflottenakademie, also überall da, wo alle gut sind, beginnt man zu denken, alle anderen gehören hier hin, aber ich bin nur irgendwie hier so hingerutscht, so. Ja, und Genesis Ehrgeiz aus Angst passt dann halt perfekt dazu, weil die arbeitet härter als alle anderen.
Ja.
Nicht, weil sie überzeugt ist, sondern weil sie glaubt, sie müsse beweisen, damit, dass sie nicht auffliegt. Das ist keine Arroganz, das ist Überkompensation quasi.
Naja, genau. Und das ist genau dieses mit nicht auffliegen ist auch so ein Klassiker, ne, der dann auch wirklich irgendwie in Träumen oder auch in der realen Welt irgendwie verarbeitet wird. So dieses Gefühl von, okay, die müssen doch eigentlich bald merken, dass ich ja überhaupt gar nichts zu suchen habe. So, ne?
Genau. Genau deswegen wollte sie jetzt die alten Schreiben löschen. Nicht um besser dazustehen, sondern um diese eine Formulierung aus der Welt zu schaffen, die sie fürchtet, nämlich dass sie aus Angst handelt. Ironischerweise ist genau diese Angst oft der Beweis, dass jemand reflektiert genug ist, um Verantwortung zu tragen.
Ja.
Das sagt Nala Akenach später nochmal. Aber das Imposter-Syndrom lässt dich das halt nicht glauben. Es flüstert dir dann die ganze Zeit zu, ja, wenn die wüssten, wie unsicher du bist, wärst du morgen schon weg vom Fenster.
Ja.
Und das Tragische ist, fast alle im Raum hören genau dieses Flüstern, nur redet halt keiner darüber.
Ja, genau.
Ja. Ja, Nala reagiert mal wieder anders, als alle gedacht haben. Sie hält ihnen eine Lektion über Führung, dass Führung halt ein Kampf mit sich selbst ist. Und damit beschreibt sie ein Stück weit, dass alle guten Führungskräfte so reflektiert sind, dass sie auch irgendwann mit dem Imposter-Syndrom zu tun haben.
Mhm.
Vor allem Frauen. Wobei das hoffentlich in der Zukunft nicht mehr so ist, weil dann alle gleichgestellt sind. Keine Ahnung.
Schön wär's.
Hat sie ja irgendwann besiegt.
Ja.
Also Genesis wird also nicht exmatrikuliert. Das wäre auch keine Nala Ake-Aktion gewesen, finde ich.
Ja.
Aber sie wird ins Captains, also ins Captains-Programm kommt sie erstmal auch nicht.
Ja.
Und stattdessen kriegt sie Sozialstunden, 200 Stück, und Caleb auch.
Jo.
Ja.
Genau.
Ja. Unter anderem müssen sie den Turbolift putzen, was meiner Meinung nach wirklich nur Beschäftigungstherapie sein kann in der Welt, in der es Dots gibt.
Ja, das stimmt allerdings, ja.
Dabei bedankt sich Genesis bei Caleb, dass er versucht hatte, sie zu beschützen und motiviert ihn, Tarima eine Nachricht zu schicken. Und das macht er dann auch. Caleb entschuldigt sich bei Tarima für sein Schweigen und gibt zu, dass sie eine verletzliche Seite von ihm gesehen hat, die er sonst halt versteckt. Und er erkennt, dass sein Zusammenbruch kein Zufall war, sondern der Moment, in dem er halt wollte, dass sie ihn wirklich sieht.
Hm.
Und er sagt, dass er sein Leben lang vor Problemen davongelaufen ist und das will er jetzt nicht mehr.
Das ist die richtige Nachricht, kommt halt ein bisschen zu spät, aber es ist auf jeden Fall die richtige Nachricht und genau, bietet vielleicht nochmal so ein bisschen Handlungsoptionen für alle Beteiligten. Und im Turbolift gab es ja auch noch kurz diesen Moment von, ich hab so einen kurzen Moment kurz drüber nachgedacht, ob da irgendwas zwischen uns laufen könnte, frei übersetzt. Ich weiß nicht mehr, wie die Kommunikation kurz war, ja. Aber das war ja nochmal die Bestätigung für das, was du eben gefragt hast, ne? Also für diesen kurzen Moment da im Labor, als sie sich so angeschaut haben, ne? Das war dann quasi so die Bestätigung nochmal, ja, dass da gab es diese Vibes halt, ne?
Die Vibes gab es, genau, aber das war jetzt noch nicht so richtig ernst zu nehmen.
Ja, genau.
Während der die Nachricht aufnimmt, sehen wir dann auch, dass Sam wieder zurück ist, offenbar repariert.
So. Jo.
Und am Ende sehen wir dann den Meteorschauer über San Francisco, unterlegt von We Watch the Stars. Song von Fink. One by one. Gutes geschieht denen, die lernen zu warten. Tudum. Ja. Tudum. So. Damit sind wir am Ende.
Mensch, das kommt ja doch überraschend.
Wir haben so eine Taxonomie, in der wir diese Folge mal so ein bisschen Revue passieren lassen können. Fangen wir mal an mit Roddenberry Romantik.
Ja, ach ja, also ich meine, offensichtlich hat er ja so Folgen geschrieben wie Amok Time, das heißt, ihm wird das
also ich glaube, die ist von DC Fontana, aber ja.
Ja, ja, okay. Aber ne, er war ja zugegen. Er wird ihm das vielleicht auch gefallen haben, was da auf dem wie hieß er noch, Sunset Moon passiert.
Ja? Sunset
Moon. Sunset Moon, ja. Nicht der Honeymoon, der Sunset Moon. Das würde ich auf jeden Fall erstmal durchwinken und dann so auch dieses, ne, hier Freunde stehen füreinander ein und wir wählen im Zweifel die Freiheit vor irgendeiner Aufgabe und so weiter und so fort. Emanzipation, finde ich, da steckt schon ein bisschen was drin. Und der andere Handlungsstrang, ja, weiß ich gar nicht so viel, wie viel Roddenberry-Romantik ich da jetzt irgendwie rausoperieren kann.
Ich würde da sogar mehr drin sehen.
Ja?
Also ich finde das thematisch, diese Folge, schon sehr, sehr trackig. Also Identität statt Herkunft ist erstmal ein ganz klares Track-Ding irgendwie.
Ja.
Wenn du an die sehr divers zusammengesetzte Brücke in der Originalserie denkst zum Beispiel, ne? Also das ist einfach sehr viel Star Trek. Führung als innere Arbeit, Verantwortung nicht aus Zwang, sondern aus Überzeugung. Und dann finde ich halt das Beispiel, um bei diesem ersten Strang zu bleiben, Kara lässt Darren gehen, weil sie erkennt, dass Pflicht keine Grundlage für gute Führung ist. Das finde ich erstmal sehr, sehr stark.
Ja, ne? Ja, ja, klar.
Aber dann auf der anderen Seite, wo du gerade ein bisschen gesucht hast, Nala erklärt das halt auch. Gute Führungskräfte ringen mit sich selbst. So. Und das finde ich auch, Führung ist innere Arbeit, ist einfach ein Track-Thema. So.
Ja.
Und dann wird halt Genesis Imposter-Syndrom auch nicht moralisch zerschlagen, sondern halt reflektiert. Ne? Also die wird nicht verurteilt, sondern wird gesagt, naja, du leidest halt unter einem Syndrom, unter dem wir alle leiden, und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Deswegen hör doch mal auf, deine Dinger zu löschen da. So, deine Empfehlung schreiben, ja. Weil die wollten ja eigentlich was Gutes machen. So.
Das auf jeden Fall. Also das Outcome, da würde ich auf jeden Fall auch mitgehen, ne? Aber war der lange Weg zu diesem Outcome, es war halt einfach nur ein langer Dialog, ja. Am Ende, ne?
Ja. Also es ist aber trotzdem, es ist ja. Schon Kernföderation, nicht Stärke rettet die Zukunft, sondern Haltung rettet die Zukunft.
Ja, bin ich bei dir.
Technobabble-Tiefe?
Bis zu null, mal abgesehen vielleicht von einem Phaser, einem Wurmloch, Mini-Wurmloch und einer Warp-Schnecke, die jetzt auch eher ein natürliches Phänomen zu sein scheint.
Ja.
Ja, also geht gegen null.
Ja, also wir haben ein Portal, ne?
Ja.
Das mit einem künstlichen Wurmloch gesteuert wird, was zumindest behauptet wird.
Ja.
Erklärt wird es nicht. Wasserverhinderte Teleportation wird auch behauptet. Beim Phaser gibt es plötzlich einen Freeze-Modus,
ja.
Was sehr praktisch ist. Das ist jetzt alles nicht so super durchdacht und erklärt.
Ja.
Ne? Das heißt, wir haben keine besondere Tiefe in der Technobabble. In Technobabble, es gibt ein bisschen was. Ja, aber wie gesagt, nicht besonders tief. Ja.
Ja, nee.
Da sind wir beim Kanon-Chaos.
Da ist auch nicht wirklich was passiert, ne?
Sehr brav, oder?
Ja. Ja. Also man kann natürlich fragen, warum hier die Kalionia, wie heißen sie?
Kalionia. Kalioniana oder Kalionia, ja, I don't know.
Dass sie jetzt hier so gezeigt werden, wie sie gezeigt werden, ist natürlich keine Ahnung, ob das für den zukünftigen Kanon irgendeine Bedeutung haben wird. Ne? Also, dass sie zum Beispiel nicht in ihrer ursprünglichen Form, aber vielleicht haben sie auch einfach zwei Formen und wir tun ihnen ganz unrecht. Wie dem auch sei, also da kann man natürlich, weiß ich nicht, ob das für die Zukunft irgendeine Bewandtnis hat, aber am Ende kann man sagen, dass es auf jeden Fall mit dem bisherigen Kanon wenig bis gar nichts angestellt hat, ja.
Würde ich auch sagen. So, dann kommen wir zur Gesamtbewertung.
Jo, also ich finde es eine sehr klassische Folge alles in allem, ne? Also so eine klassische Track-Folge mit einer A- und einer B-Handlung. Die B-Handlung ist in einem sehr klassischen Setting und zeigt uns sehr klassische Dinge. Die A-Handlung ist im Prinzip nur ein langer Dialog. Ist auf jeden Fall eine günstige Folge, hast du eben schon angedeutet. Ne? Ja. Es passiert nicht viel und es sind nicht viele Schauplätze zu sehen. Da denkt man immer, das dreht man halt so irgendwie, weiß ich nicht, zwischendurch in Drehpausen, machen wir noch schnell die Folge fertig oder so. Aber mir hat sie alles in allem ganz gut gefallen. Also ich finde es erstmal richtig cool, dass sie zurück sind von dieser katastrophalen Erfahrung und dass alle reflektieren, dass irgendwie noch Thema ist. Es ist offensichtlich ja schon ein paar Tage her, aber es ist immer noch Thema. Es ist nicht weg, es ist nicht verpufft und man spürt das auch. Ich finde gerade so diese Atmosphäre, die sie so in den ersten paar Minuten aufbauen, finde ich wieder sehr, sehr gelungen. Und das mag ich an Academy wirklich echt gerne, dass sie es irgendwie schaffen, so eine Atmosphäre zu transportieren, immer wieder. Und das, finde ich, gelingt ihnen hier am Anfang echt ziemlich gut. Die B-Handlung fand ich einigermaßen schade irgendwie. Also ich fand es irgendwie total schön, was über Darren zu erfahren. Ich finde irgendwie auch diesen Arc, den sie ihm hier geben, ne, irgendwie Emanzipation aus seinen Pflichten, finde ich irgendwie konsequent für ihn und ist irgendwie auch ganz wahrscheinlich ganz cool für die Zukunft und da kann man auch irgendwie was draus machen, aber wie sie es umgesetzt haben, ist halt irgendwie wenig spektakulär. Also ich bin jetzt da nicht so so streng wie du eben gewesen bist, aber du hast natürlich recht, wenn du sagst, du hättest ganz viele Chancen gegeben, da irgendwie was, vielleicht noch irgendwie was Besonderes, ein bisschen Worldbuilding zu betreiben, das haben sie alles nicht gemacht. Sie haben ja ein bisschen Background-Geschichte erzählt, sie haben die Beziehung zwischen Jaden und Darren gestärkt und haben uns so ein bisschen, weiß ich nicht, Darrens Innenleben noch ein bisschen näher gebracht. Das hat für mich schon irgendwie funktioniert, hätte man auch irgendwie, weiß ich nicht, hätte man bestimmt auch fantasievoller oder schöner oder anders machen können. Beim Outcome bin ich irgendwie okay damit. Aber ich glaube, die Kritikpunkte, wahrscheinlich wirst du sie gleich nochmal nennen, aber du hast sie ja eben auch schon relativ klar angesprochen. Was mich deutlich mehr bekommen hat, war die andere Handlung, der andere Handlungsstrang. Ob es jetzt A oder B ist, ist ja auch egal. Ich glaube, sie waren relativ gleichwertig verteilt zeitmäßig. Aber auch das ist nur ein Gefühl. Weil ich mag Dialog, ich mag es halt, wenn es irgendwie, wenn Menschen irgendwie was zu besprechen haben oder Figuren was zu besprechen haben, das haben die beiden. Die haben beide halt irgendwie ihr Ding miteinander ausgemacht. Sie haben teilweise auch, glaube ich, gar nicht mal mehr so sehr miteinander, sondern auch für sich geredet. Genesis hatte eine ganz klare Mission zwischendurch, aber trotzdem waren sie dann halt auch, sind sie sich auch irgendwie näher gekommen und haben sich dann auch doch irgendwie geöffnet, wenn auch Genesis am Ende irgendwie etwas zwar bisschen gezwungenermaßen so, aber es ist mit beiden irgendwie was passiert. Und das, ich fand es irgendwie, also das hat mich deutlich mehr unterhalten. Also auch so von Wortwitz her und so. Und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Chemie, die beiden miteinander hatten. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Genesis, was Caleb ja auch so dann so adressiert, ne, dass sie ihn ja schon auch viel manipuliert am Ende. Mhm. Das Stärkste an der Folge war wahrscheinlich, das hast du gerade auch schon gesagt, Nala in den verschiedenen Situationen, wo sie aufgetreten ist und wie sie dann am Ende mit den Konflikten umgegangen ist. Das macht die Folge für mich dann doch irgendwie alles in allem ganz rund. Und nach dieser krassen, ernsten Folge, finde ich, hat die mir hier echt gut getan. Wenn es vielleicht auch nicht die brillanteste aller Folgen gewesen ist, aber tatsächlich hat mich zum Beispiel die Folge mit diesem Spiel, das ich schon wieder vergessen habe, Folge 3 war es, glaube ich. Kalika, danke schön, wie konnte ich das jemals vergessen? Hat mich weniger interessiert als diese Folge, deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Also von der Atmosphäre, von den Dialogen, vom Witz her, hat mir das alles in allem doch ganz gut gefallen. Und jetzt du!
Ja. Also ich finde, wir können irgendwann mal drüber sprechen, ob Holly Hunter vielleicht die beste Darstellerin ist, die Star Trek je gesehen hat.
Ja. Aber sie hat natürlich auch eine wirklich tolle Figur, die sie hier spielen
darf. Richtig gut geschrieben, aber sie spielt das auch in einer Brillanz. Naja, gut, aber sie ist halt, sie kommt auch wenig vor in dieser Episode.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist sie sehr anwesend.
Ja, also für mich ist die Episode mit Abstand die schwächste der Staffel, auch deutlich schwächer als die Kalika-Episode und das war gar nicht so einfach. und die Episode ist nicht die schlechteste, weil sie schlecht geschrieben ist. Da würde ich dir auch recht geben. So. Sie ist für mich die schwächste, weil sie am meisten Potenzial liegen lässt und das finde ich, du hast gerade eben das Wort schade so ein bisschen in den Mittelpunkt gesetzt, deiner ersten Minute quasi, deiner Bewertung. Und das Wort schade ist, finde ich, das könnte der Titel dieser Episode sein.
Ja.
Kajonia hätte fremd sein können, die Hochzeit hätte existenziell sein können, die Eltern hätten Druck ausüben können, das Ritual hätte körperlich oder kulturell irritieren können. Und stattdessen passiert einfach gar nichts. Sie werden vor die LED-Wall gesetzt. Ja. Du hast ein sehr irdisches Zeremonienskript. Du hast Konflikt ohne jegliche Reibung. Das finde ich richtig, richtig schade, was da auf Kryonia passiert ist. Und das tut fast ein bisschen weh. Den Genesis-Strang, ja, der war besser. Er trägt emotional, aber selbst da bleibt es am Ende halt dann doch sehr, sehr brav und sehr, sehr kontrolliert.
Ja.
Du hast keinerlei Reibungspunkte, die in irgendeiner Weise echt sind. Du hast keine irreversible Entscheidung. Du hast jetzt am Ende irgendwie ein paar Sozialstunden und die alle haben ein bisschen was gelernt. Nach Episode 6 wirkt das natürlich so ein bisschen wie, wir atmen jetzt mal durch. Und das wollten sie sicherlich auch. Sie wollten ihre Family machen. Sie wollten eine Mischung aus Amok Time Family und Two Days and Two Nights machen. Keine Ahnung, um mal jetzt irgendwie in Star Trek Geschichte reinzugucken. Aber Durchatmen ist nicht automatisch bedeutungsvoll. Du musst es dann halt auch noch bedeutungsvoll machen. Ja. Wenn man ehrlich ist, ist das für mich halt nicht gelungen. Deswegen mit Abstand die schwächste Episode der Staffel. Nicht, weil sie nichts will, sondern weil sie einfach nicht weit genug geht. Und zwar in keinem Belang. Und das finde ich fast tragischer, als wenn es ein Totalausfall ist. Hm. Weil du dann irgendwie denkst, ach, das hätte so gut sein können. Vom Ansatz her.
Ja, ich weiß, was du meinst, ne? Und ich habe auch irgendwie gedacht, so gerade irgendwie das zwischen Genesis und Caleb, das hätte natürlich auch, ne, wo du gerade das mit Reibung gesagt hast, ne? Das hätte natürlich mehr Breakfast Club werden können irgendwie, ne? Also du hast halt irgendwie ein leeres Schiff und du hast zwei Leute.
Das war zahmer als Breakfast Club.
Ja, ja, also, absolut. Ja, ja, das war, ne? Also da, das war, ja, genau, Breakfast Club ist ja schon irgendwie, ne? Aber das hätte ja in die Richtung gehen können, dass man sich halt irgendwie. Ja, oder auch wenn die beiden sich tatsächlich so noch so ein bisschen genähert hätten. Also das wäre ja auch noch ein Konflikt gewesen, den man hätte aufmachen können und so, ja. Ne? Das stimmt schon. Also das, ne, das hätte Gelegenheit gegeben, um auf jeden Fall noch mehr rauszuholen. Da bin ich auf jeden Fall voll und ganz bei dir.
Ja, und dann ist mir dann im Endeffekt zu viel Konjunktiv in der Rückschau auf diese Episode. Das muss man wirklich sagen.
Ja.
Ich hoffe, dass es nächste Woche wieder besser wird.
Das werden wir sehen.
Ich bin aber auch sehr zuversichtlich, dass es wieder besser wird, ja. Weil wir befinden uns weiterhin auf einem relativ hohen Niveau und selbst, also wie gesagt, das war kein Totalausfall. Ja. Mir tut's nur weh, wenn die Folge eigentlich ganz gut angelegt ist und ganz gut geschrieben ist, aber sie einfach an vielen Stellen einfach nicht weit genug geht. Und das hat Starfleet Academy für mich bisher besser gemacht. Deswegen
ja.
Bin ich recht zuversichtlich, dass es auch wieder besser wird nächste Woche.
Absolut. Und dann sind wir schon bei Folge 8 und dann sind wir bei Folge 9 und dann sind wir bei Folge 10 und dann ist es auch schon wieder vorbei. Verrückt. Aber gerade jetzt zu den letzten Folgen, da bin ich auch echt optimistisch, dass wir da jetzt hier nochmal ein bisschen was geboten bekommen, ne?
So, gehe ich von aus. Dann schauen wir doch mal nächste Woche.
Dann schauen wir doch mal. So, dann haben wir es geschafft, diese Folge zu produzieren. Von den Schwierigkeiten, die wir damit hatten, habt ihr hoffentlich nichts gemerkt. Wir für unseren Teil können jetzt, glaube ich, sehr erleichtert und erlöst ins Bett gehen.
Ja.
Und können nochmal pünktlich eine Folge veröffentlichen. Ist das toll.
Hervorragend. Traum. Also, schreibt doch in die Kommentare, wie toll wir eigentlich sind.
Ja, bitte. Das wäre uns wirklich wichtig. Jesus.
Tschüss. Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.